Okay, auf geht's.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. 2001 ist ein kleiner britischer Thriller in die deutschen Kinos gekommen, den ich auch damals direkt gesehen habe und seitdem nicht mehr. Also 24 Jahre ist das jetzt schon her. Und als ich angekündigt habe, dass der Film besprochen wird, haben sich doch viele von euch echt drauf gefreut. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber endlich ist es soweit. Ich bespreche heute mit der Shanti The Hole und ich freue mich natürlich wie immer, dass sie mit dabei ist. Hallo Shanti!
Hi Alex, guten Abend.
Guten Abend, ja, das trifft es. 9:30 haben wir gleich am Abend und wir sitzen hier für eine Aufnahme wieder einmal. Du gehörst jetzt auch zum alten Eisen, ne? Muss ich wirklich sagen. Du bist jetzt echt schon sehr oft dabei gewesen.
Ja, ich würde ja gern öfter, aber du hast so einen engen Zeitplan.
Das stimmt, das ist wahr, ja. Ich habe einen echten engen Zeitplan. Gerade jetzt, ich habe es ja neulich schon mal angesprochen, sind jetzt wirklich sehr, sehr viele neue Leute dabei auch, die sich jetzt mal getraut haben mitzumachen. Also eigentlich sind ja immer konstant neue Leute dabei, aber so viele auf einen Haufen, das habe ich in den über drei Jahren echt noch nie gehabt. Und die müssen ja auch alle irgendwie untergebracht werden, ne? Also die Folgen, die häufen sich wirklich extrem, also die schon bereits aufgenommenen, ne? Also ich habe da einen Ordner mit Folgen, das ist schon echt erstaunlich, ich veröffentliche schon fast zu wenig Folgen in der Woche, um die dann alle mal unterzukriegen, aber das ist, meckern auf hohem Niveau, ne, kann man sagen.
Naja, auf der einen Seite hast du ewig keine neuen Zuläufe gehabt, jetzt hast du fast nur neue Zuläufe und im Endeffekt finde ich, ist es nie verkehrt, ein bisschen was im Petto zu haben, weil wenn du irgendwann mal aus irgendeinem Grund nicht länger nicht aufnehmen kannst, hast du was, was du raushauen kannst.
So ist es. Sollte ich mal irgendwie Urlaub machen, kenne ich nicht, weiß nicht, was das ist, aber sollte es mal...
Kann man das essen?
Kann man das essen? Sollte es irgendwann mal so sein, dann habe ich natürlich Vorrat, das ist richtig, ne? Das ist gar kein Problem. Aber wenn ich mal auch ehrlich bin, ich muss das einfach mal sagen, ich hätte natürlich keine Probleme, die Folgen halt einfach aufzunehmen und hochzuladen. Das wäre ja gar kein Problem, aber ich möchte die ja in einer angenehmen Version hochladen. Also ich möchte die ja vernünftig geschnitten und bearbeitet hochladen, sodass man den auch zuhören mag. Also ich habe ja vorhin selbst wieder einen anderen Podcast gehört und auch da wird praktisch aufgenommen und hochgeladen und das war's. Da wird sich nicht eine Sekunde darüber Gedanken gemacht, ob man da Versprecher, Nieser, Husten, sich reinreden, googeln zwischendrin, ob das alles rausgeschnitten wird. Das wird einfach drin gelassen. Und das ist keine gute Qualität einfach. Also mich ärgert sowas, weil ich mir auch so denke, mein Gott, schneide das doch raus oder sag es doch einfach nochmal, wenn du dich jetzt 13 Mal versprochen hast in den 4 Sätzen, weißt du? Das ist halt einfach anstrengend zuzuhören und sowas möchte ich halt einfach nicht hochladen. Also ich habe mir da eine gewisse Qualität vorgenommen und deswegen ist die Arbeit gar nicht das Ganze aufnehmen, sondern das dahinter, das Schneiden und Bearbeiten der Folge. Das ist eigentlich das, was mehr Arbeit macht.
Naja. Gut, aber das ist so ein selbstgebautes Konstrukt, ne?
Das ist richtig. Ich habe es mir selber so ausgesucht. So ist es.
Vor allem, würde es dir keinen Spaß machen, würdest du es ja nicht machen.
Das stimmt, ja. Das ist richtig. Nee, also wenn ich das wirklich einfach nur nach der Aufnahme hochladen würde, so wie es halt viele andere Podcasts machen, dann hätte ich ein schlechtes Gefühl. Dann hätte ich so das Gefühl, als hätte ich was Unfertiges, Unschönes hochgeladen. Das ist einfach nicht mein Anspruch an Qualität, sagen wir mal so. Das ist ein Degen, oder?
Jo, das macht mich jetzt richtig baff.
Ja, genau. Ja, und wir sitzen jetzt wieder hier, nachdem ich habe versucht zu schauen, wann es das letzte Mal war. Und ich habe es aber natürlich jetzt doch vergessen, denn wir haben ja bereits aufgenommen, naja, ich kann es jetzt leider nicht sehen bei Skype, vor einigen Wochen haben wir doch so schön über Drag Me to Hell gesprochen, ne?
Ich erinnere mich.
Du erinnerst dich, genau. Und eigentlich hatten wir ja vor, über einen anderen Film zu sprechen. Ich muss es nochmal kurz erwähnen. ich habe den spät am Abend mir anmachen wollen, um mich darauf vorzubereiten, um dann festzustellen, dass der absolut nirgendwo im Stream erhältlich ist, auf keiner der etlichen Plattformen, die es hier mittlerweile gibt. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und irgendwie so gegen, oh, das war bestimmt schon 23 Uhr, ne? Haben wir ja noch telefoniert und habt ihr gesagt, gehabt, hier, ich finde ums Verrecken diesen Film nicht. Und deswegen konnten wir ihn natürlich nicht besprechen. So. Ich glaube aber in der Folge, das habe ich drin gelassen, nennen wir den Titel, wenn ich mich nicht irre, ich weiß ja. Es nicht genau. Ja, ne? Ja, und dann kamen ja auch einige, die dann meinten, haben dann kommentiert, bitte unbedingt The Hole noch besprechen. Es hat jetzt einiges an, ja, es hat jetzt ein paar Monate gedauert, aber wir holen es jetzt endlich nach. Und ich muss natürlich auch erwähnen, du hast ihn mir geschickt, du hast ihn mir bestellt. Das fand ich ganz lieb von dir. Und deswegen konnte ich ihn sogar auf DVD gucken. Nicht mal auf den Stream musste ich mich verlassen diesmal. Also vielen Dank dafür.
Ja, manchmal ist Hardcover doch ganz gut, gell?
Ja. Also wenn man, es ist wirklich selten, dass ich den DVD beziehungsweise Blu-ray-Player anmache. Das muss ich echt sagen. Also es ist wirklich sehr selten der Fall. Und heute, also gestern Abend und heute, habe ich dann mal einen Film auf DVD geschaut. Erstaunlich, oder? Es ist eine ganz neue alte Welt, so kann man es sagen.
Ja, genau.
Ne? Okay, alles klar. Also wir reden, haben es natürlich jetzt schon angesagt, über The Hole. Mhm. Aus England, ist ein britischer Film und ist aus dem Jahre 2001. Ist ein, wie gesagt, in meinen Augen nicht sonderlich bekannter Film. Ich frage dich erstmal, bevor ich anfange, was sagst du denn du zu diesem Streifen und wann hast du ihn zum ersten Mal geguckt, warum wolltest du ihn besprechen? Fang du mal an erst.
Also ich finde den Film nach wie vor sehr gut. Mhm. Ich habe ihn damals irgendwann, ich weiß nicht, wahrscheinlich kurz nach Release im Fernsehen wieder mal so nachts auf ProSieben gesehen, durch Zufall und habe ihn mir deswegen auch irgendwann auf DVD gekauft. Wann, kann ich dir aber echt nicht mehr sagen, aber war wahrscheinlich kurz danach. Und ich schaue ihn mir eigentlich auch alle paar Jahre immer mal wieder an. Und ich finde tatsächlich, dass der nicht schlecht gealtert ist. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich habe immer noch genauso viel Spaß mit dem Film wie früher. Und was mich halt so fasziniert hat, er hat mich halt am Anfang beim ersten Mal schauen wirklich sehr gecatcht, weil du halt einfach, finde ich, in den Filmen nicht raussiehst, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, was jetzt von der Hauptdarstellerin wirklich gespielt ist und was jetzt wirklich laut ihrer Erzählung für sie real ist.
Ja, das weiß man natürlich nicht, ja, das ist richtig, ja.
Und das fand ich bei dem Film so gut, weil du hast einen Plot drin, aber du weißt nicht, was genau, also du weißt bis zum Ende des Films nicht, was genau stimmt jetzt und was genau redet sie sich ein.
Ja, interessant. Also ich habe den Film damals, als er neu war, auch unbedingt, glaube ich, im Kino gucken wollen, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mobil und deswegen habe ich dann ihn natürlich nicht im Kino geschaut. Als er dann irgendwann rauskam, habe ich mir die DVD damals besorgt, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, das habe ich, glaube ich, auch erwähnt in der Drag Me to Hell-Folge, dass ich diesen Film in der Zeit geschaut habe, wo ich Englisch gelernt habe, ganz stark, und habe hier einige grammatikalische Dinge gehört und Worte, also Vokabeln, die ich heute noch weiß und sagen kann, dass ich die in diesem Film damals zum ersten Mal gehört habe. Auch grammatikalische Dinge, ja, die ich heute natürlich problemlos kann, habe ich hier gehört und damals überlegt, wieso sagt er das so und was ist das für ein Verb gewesen jetzt und so. Also es war auf jeden Fall interessant und habe den jetzt geguckt zum ersten Mal, wirklich seit weiß Gott wie langer Zeit seitdem und habe mir den angeguckt und auch die Szenen wiedererkannt, wo ich dachte, ach, da habe ich damals noch mir das Wort aufgeschrieben, als ich es gehört habe, wie zum Beispiel dieses Extracurricular, wo du damals dachtest, hä? Bei der Drag Me to Hell Folge, das heißt außerplanmäßig und auf sowas muss man erstmal kommen und sowas muss man sich erstmal merken, so ein Kram. Aber um auf den Film zu kommen jetzt, ich weiß, dass ich ihn damals doch eher lahm in Erinnerung hatte. Also irgendwie wollte der mich nicht so umhauen und catchen, wie ich erwartet hatte. Weil natürlich damals echt so das Gefühl rumging, dass das sich hierbei um einen richtig fiesen, miesen Horrorfilm oder Thriller handeln muss, den man einfach gesehen haben muss, so um den Dreh, ne? Und dieses Gefühl habe ich bis heute auch, oder bis gestern, sagen wir mal, nach wie vor im Kopf gehabt. Und was meinst du denn, sage ich dir jetzt?
Dass sich deine Meinung grundlegend verändert hat und sich deine Welt geändert hat durch meinen Kauf dieser DVD.
Genau. Also ich will auf keinen Fall sagen, dass das hier ein schlechter Film ist, aber ich muss trotzdem bei meiner Meinung von damals bleiben. Er ist nicht schlecht, ne? Er ist interessant, aber die Art, wie er erzählt ist, ist schon ein bisschen lahm, finde ich. Und er ist auch wirr. Wir bekommen gezeigt, was in der Vergangenheit passiert ist, also in diesem Loch, und wissen gar nicht, wer erzählt das jetzt, weil zuerst ist es ja aus ihrer Sicht erzählt worden. Mhm. Also alles in Ordnung. Dann ist es so, dass es aber plötzlich ja nicht mehr aus ihrer Sicht erzählt wird. Es erzählt jetzt niemand. Wessen Sicht sehen wir denn jetzt gerade hier? Also für mich war es manchmal ein bisschen schwer zu folgen. Oder sehen wir hier gar keine Sicht mehr, sondern wir sehen jetzt die Wahrheit. Kannst du das verstehen, dass es ein bisschen komisch ist, dem zu folgen?
Also ich verstehe den Punkt schon. Ich habe den Film öfter gesehen. Es ist, wenn du nicht hundertprozentig aufpasst, ja, dann ist es wirklich schwierig, der Story zu folgen, was sie erzählt, was dann Erinnerungsschnipsel sind, ja, und was dann tatsächlich dem Zuschauer gezeigt wird, was wirklich passiert ist im Gegenzug. Ich finde das aber nicht so dramatisch. Also du musst dir den Film halt wirklich bewusst anschauen. Das ist halt das eine. Und vielleicht musst du ihn auch öfter angucken, um der ganzen Sache einfach irgendwie folgen zu können. Muss aber sagen, dass ich es von der Erzählart, ich wüsste nicht, ob ich es anders besser fände. Und was aber meine Frage jetzt an dich ist, wieso findest du den jetzt lahm erzählt? Findest du ihn zu langsam erzählt oder findest du ihn einfach nur zu wirr?
Ich finde ihn langsam erzählt, weil er eigentlich wenig Höhepunkte hat. Normalerweise, und das ist ja typisch Thriller, ne, oder auch Horrorfilm, wir haben ja einen normalen Anfang, dann wird es spannend, dann wird es spannender. Vielleicht wird es wieder ein bisschen langsamer, aber dann irgendwann kommt das Finale, ne, und dann wird es richtig laut und dann rumst es und was auch immer. Und das fehlt hier. Dieser Film ist eigentlich nur eine reine Erzählung ohne extreme Höhepunkte. Wir haben natürlich Aha-Effekte, die so kommen, aber nicht so, dass ich dann hier sitze und sage, ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Das kommt hier irgendwie nicht vor. Man denkt sich natürlich, oh, das ist schon ein Ding. Man guckt ihn so weg, ohne dass man jetzt so ein paar, dass einem der Puls steigt. Ein paar Mal, weißt du, wie ich meine?
Klar, verstehe ich. Aber dazu habe ich eine Frage. Dadurch, dass du ja den Podcast machst. Ich meine, wenn ich jetzt einen Film für die Podcast-Folge schaue, dann gucke ich den ja analytisch ganz anders, wie wenn ich mir den Film einfach reinmache, weil ich den Film jetzt Bock habe anzuschauen. Wie ist es bei dir, wenn du Filme schaust, kommst du aus diesem Analytischen dann auch raus oder schaust du dir inzwischen jeden Film so analytisch an? Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Film jetzt einfach reinmache, nur weil ich jetzt Bock habe, diesen Film zu gucken, oder weil ich eine Besprechung drüber mache und wirklich auf kleine Details und alles achte und den auseinanderzwiebel.
Ich glaube, das ist mit einem Grund. Wenn ich weiß, dass ich hier sitze und gucke mir den Film für eine Aufnahme an, dann gucke ich das wahrscheinlich anders, als wenn ich einen Film mir zum ersten Mal anmache und mir den dann halt anschaue, weil ich halt Lust drauf habe oder so. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich trotzdem keine Fehler sehe. Ne? Also wenn ich den Film jetzt zum Beispiel mir so angemacht hätte, ohne mit dir drüber zu sprechen, und ich hätte ihn noch nicht gekannt, dann wäre ich auch der gleichen Meinung gewesen. Ne? Ich bin jetzt nicht nur dieser Meinung, weil ich jetzt diese Aufnahme mit dir mache. Ich hätte die Fehler natürlich trotzdem gesehen.
Ich merke halt bei mir, dadurch, dass ich ja nicht viele Podcast-Folgen mache, dass ich schon relativ blind für Fehler bin, wenn ich mir Filme einfach nur so zur Gaudi anschaue.
Ja, okay.
Es kennt kaum jemand diesen Film, habe ich auch das Gefühl. Also sehr wenige Leute, die ich jetzt kenne, haben den Film gesehen, weil der tatsächlich wirklich anscheinend vollkommen unterm Radar gelaufen ist. Ja. Ich wusste auch nicht, dass es da eine Romanvorlage gibt. Das habe ich tatsächlich auch erst bei der Recherche zum Podcast jetzt gesehen, dass es da ein Buch dazu gibt von 93. Und habe auch so ein bisschen mich reingelesen, was die Unterschiede angeht. Und scheinbar weicht der Film doch schon deutlich ab. Es ist nämlich im Buch tatsächlich so, dass da Martin anscheinend für die ganze Sache verantwortlich war. Und das wird ja im Film umgedreht, dass es eben nicht so ist.
Richtig.
Und im Buch waren es auch 5 Teenies und nicht 4. Also da sind scheinbar schon deutliche Unterschiede, wobei ich sagen muss, das Buch wäre schon mal interessant. Also,
wenn es das überhaupt auf Deutsch gibt, ist die große Frage, ne?
Das ist das nächste, ja.
Ja, also, weil viele wissen zum Beispiel auch nicht, dass The Ritual, den es ja auf Netflix gibt, ist ja ein super klasse britischer Horrorfilm, der basiert ja auch auf einem englischsprachigen Buch. Es gibt eine deutsche Übersetzung, aber auch da ist ganz viel verändert worden. Also extrem viel. Also das Einzige, was da irgendwie noch so richtig passt, sind die Namen der Darsteller. Der Figuren. Ist das nicht verrückt? Aber sonst ist hier so viel verändert. Also am Ende zu schreiben, based on the novel by, ist ganz ehrlich gesagt gar nicht, also schon fast eine Lüge. Weil die Geschichte ist komplett anders.
Es ist ja oft so, wenn du auch bei Filmen hast, nach einer wahren Begebenheit, dann stimmt vielleicht 1% davon.
Ja, ja, das ist wahr.
Wenn du Fortsetzungen hast, zum Beispiel bei Wrong Turn, bei dem Film von vorletztem Jahr, der hat ja mit den anderen Teilen davor gar nichts zu tun. Es steht halt nur Wrong Turn drauf, damit die Leute sich den Film angucken.
Foundation meinst du, ja?
Ja, genau, Foundation, ja.
Richtig, ja, ja, das ist auch bekannt, ja. Ich muss halt sagen, dass es mir leid tut, dass ich da jetzt wieder so ein bisschen negativ eingestellt bin, während alle den so gut finden. Ich will ja aber auch, wie gesagt, nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Er ist mir nur ein bisschen schlecht oder langsam erzählt worden. Aber kommen wir doch einfach mal in die Geschichte rein und vielleicht kriegst du mich ja auch noch gleich konvertiert. Das kann ja auch sein, ne?
Ich bekehre dich.
Ja, du bekehrst mich, genau. Konvertieren wir das falsche Wort, ja. Du bekehrst mich, so ist es. Und zwar haben wir hier die Liz. Und Liz läuft völlig abgewrackt, fertig mit der Welt, also dreckig, schmutzig, ausgehungert, wahrscheinlich auch dehydriert, durch den Weg auf die Schule oder Universität zu, um ja dort dann an ein Telefon zu gehen, die Polizei zu rufen und einfach nur reinzuschreien. Das war ja auch das, was man damals im Trailer gesehen hat. Wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern dran, aber ich habe das damals im Fernsehen gesehen, den Kinotrailer hierzu, mit diesem Schrei. Da war man sofort, boah, das muss ja wahnsinnig sein, was da für ein Film da jetzt kommt ins Kino. Also alle waren hin und weg und begeistert. Und Schule war das gar nicht, das war Ausbildung zu meiner Zeit, also da war ich schon raus aus der Schule. Aber man war natürlich wirklich erstaunt und in freudiger Erwartung, was das für ein spannender Film sein muss. Und die Szene läuft natürlich hier direkt zu Beginn. Und dann haben wir ja einen Szenenwechsel, die Polizei kommt bei der Uni an und das junge Mädel, die wird natürlich untersucht, wird auch untenrum untersucht. Kannst du mir sagen, warum? Wird geguckt nach Vergewaltigungsspuren oder so?
Ich nehme an schon, weil sie sieht ja sehr verwahrlost aus. Sie war ja auch tagelang weg. Es wurde ja auch nach ihr gesucht. Und von dem her, denke ich mal, bei so einer Routineuntersuchung schaut man halt nach allem.
Ja, okay. Ja, sie ist halt ziemlich, wie soll man das sagen, ziemlich abgefuckt halt, ne? Oder abgewrackt, das ist das bessere Wort, ja. Dann haben wir ja aber auch schon als nächste Szene, dass die Polizei da ist und die Reporter sind da. Das ist halt dieses, das Liz, die ist jetzt gefunden worden, ist eines von 4 verschwundenen Jugendlichen. Sind 4, ne? Oder sind es 5? 4, ne? 4, ja. Und die waren weg, man hat sie nicht gefunden. Jetzt ist eine von dem wieder aufgekreuzt. Die anderen 3 fehlen aber nach wie vor. Und jetzt ist es dann so, dass die Ärztin, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist die Philippa, also Dr. Philippa Howard heißt, so nennen wir sie Philippa, dass sie jetzt sich um Liz kümmern muss. Ne? Und sie führt hier mit ihr dann in ihrem Büro ein Gespräch mit Kamera und sie soll erzählen, was passiert ist. Was ist das Problem? Was lief hier ab? Und sie fängt ja dann an, ihre Geschichte zu erzählen und jetzt sehen wir das ja aus ihrer Sichtweise gezeigt. Das ist doch richtig soweit, ne?
Genau. Da möchte ich aber einhaken und noch ein paar kleine Details klären.
Ja.
Was ich natürlich, das ist jetzt wieder dieses analytische Anschauen für den Podcast, die Anfangsszene war richtig gut und der Schrei war gut gemacht, der Schrei ins Telefon, hat aber eigentlich, wenn du das so siehst, überhaupt keinen Sinn. Weil wenn du irgendwo anrufst, weil du Hilfe brauchst, dann schreist du doch nicht ins Telefon.
Man weiß halt nie, wie gewisse Leute reagieren. Man muss halt eigentlich sagen, und das natürlich spoilern wir hier, das ist ganz klar, aber wenn, wir wissen ja, wie kacken fucking dreist dieses Mädel ist, ja? Und gewissenlos und unmöglich, dann würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie jetzt nachdem sie die Polizei am Telefon hat, so austickt, dass sie jetzt schreit. Dafür ist sie halt einfach zu abgebrüht. Also würde ich auch dir zustimmen, dass das hier nicht passt und eigentlich keinen Sinn macht, ne?
Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich vorher meinte. Du weißt halt, du kannst in dem Film nicht erkennen, ab wann ihr wirklich klar wird, also wann sie aus diesem Schockzustand kommt und wie viel sie sich selber noch einredet oder schönredet. Das finde ich eben das Faszinierende.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur, um auch mal ein bisschen pinzig zu sein, ja, damit du dich da auch ein bisschen bestätigt fühlst, dass man da auch was zu bemängeln haben kann an dem Film. Was ich toll finde, ist auf jeden Fall, dass die Philippa,
ja,
kennen wir ja schon. Hast du die Schauspielerin erkannt?
Ich kenne sie nur aus 13 Geister. Da habe ich sie direkt wiedererkannt.
Genau. Wir haben in diesem Film zwei Darsteller aus, also nicht aus 13 Geister, aber der andere war ja in Ghost Ship, also selbe Kategorie Film. Desmond Harrington, der hat ja auch bei Wrong Turn mitgespielt.
Genau.
Beim ersten. Ich wusste gar nicht, war Keira Knightley damals schon bekannter? Ich habe gar keine
Nein.
Ahnung.
Nein, also sie war nicht unbekannt zu dem Zeitpunkt, aber natürlich noch lange nicht so wie heute. Ne? Also ich habe jetzt ihre Filmografie nicht vorliegen, aber sie ist bekannt gewesen, aber ich glaube, das war so der Start ihrer Bekanntheit, würde ich sagen. Also ich muss auch sagen, Keira Knightley ist so eine von den Frauen, also es gibt halt Frauen, die sehen gut aus, und es gibt auch Frauen, die sind hübsch, ne? Aber es gibt auch Frauen, die sind einfach mit so einem guten Aussehen gesegnet worden, dass es eigentlich unglaublich ist. Und da gehört Keira Knightley einfach dazu. Also gleich wie mit zum Beispiel Kate Beckinsale auch eine Britin, wie es der Zufall will. Also es ist unglaublich. Es gibt manchmal Frauen, die sehen schon unverschämt gut aus.
Das ist richtig. Ich muss sagen, Keira Knightley war auch aber immer so eine Frau, wo ich sage, die ist einfach ziemlich dünn.
Das stimmt, sie ist zu dürr, ja, das ist richtig.
Das ist schon richtig krass bei ihr, aber von der Gesichtspartie, auch die Wangenknochen und alles, die vollen Lippen, also Angelina Jolie-Verschnitt, sage ich jetzt einfach.
Ja.
Das passt super. Was ich krass fand, ich fand ja auch Tora Birch, ist eine unglaublich hübsche Frau in dem Film, aber ich kenne die überhaupt nicht.
Ich glaube, dass sie nur bei American Beauty dabei war damals, als Tochter von Kevin Spacey. Aber sonst ist mir diese Frau auch völlig fremd. Also ich kann sie dir überhaupt nirgendwo hinsetzen sonst. Na gut, okay. Also sie erzählt, dass sie mit ihrer, dass sie mit ihrem wirklich guten Freund, den Martin, bei diesem Spiel zugeschaut hat, was da auf dem Unigelände stattgefunden hat. Was spielen die da eigentlich? Was ist das eigentlich? Ist das irgendwas Englisches oder ist das Baseball? Ich hab keinen Schimmer.
Keine Ahnung. Für mich ist jede Sportart so ein paar irre Rennen, irgendeinen Ball hinterher oder werfen ihn.
Also ein Ballsport ist es. Können wir uns darauf einigen? Und da guckt sie halt zu, wie der Jeff, das ist einfach ein Schulbekannter und vielleicht auch ein Schulfreund und natürlich der Mike dort zusammen, das sind so praktisch die Hauptdarsteller in diesem Fußball, sagen wir einfach mal Fußballmatch, da jetzt zugange sind, die hauen sich dann ja auch auf die Fresse, aber es ist ja dann doch nur eher Spaß, ne, letzten Endes. Und dann kriegen wir dann in ihrer Off-Stimme erzählt, dass sie halt ganz, ganz, ganz unfassbar wild auf Mike ist. Den wird ja auch als Amerikaner dargestellt. Der scheint wohl irgendwie auch ein kleiner Star zu sein, aber da habe ich nicht so ganz im Kopf mehr, warum. Und sie ist halt einfach schlichtweg begeistert von ihm.
Er ist der Sohn von irgendeinem ganz bekannten Musiker.
Ah ja, okay. Und er ist jetzt halt auch in England, um jetzt dort, keine Ahnung, zu studieren, was auch immer. Dann ist es so, dass dir gemeinsam darüber sprechen, dass sie keine Lust haben auf eine zu ihren Eltern, also nach Hause, die wollen eher was erleben, haben aber auch keinen Bock auf diese gemeinsame Klassenfahrt, die da jetzt stattfinden soll, oder diesen Schooltrip, da was auch immer, der über mehrere Tage geht. Es geht nur eins von beiden, also sie können nicht auf diesen Schulausflug mit und in der Uni bleiben, können aber auch nicht nach Hause, weil natürlich die Schule soll glauben, die sind zu Hause und zu Hause soll glauben, die sind auf diesem Schultrip, also müssen die ja irgendwo unterkommen währenddessen.
Genau, also das scheint, ich weiß nicht, an welcher Uni wir sind, es scheint eine Uni für sehr privilegierte und sehr reiche Menschen zu sein.
Ja.
Es kommt da schon sehr gut raus. Also im Prinzip erzählt sie halt die Geschichte so, als wäre sie ganz überspitzt dargestellt. Das unsichtbare Mauerblümchen, das nur die Kumpel hat und sie steht auf den ganz beliebten Typen der Schule. Ja, dies, das. Und Frankie wird als das Supergirl der Schule eingeführt, quasi.
Genau.
Mit ihrer kleinen Mädelsanhang-Klicke da. Und es wird halt so dargestellt, dass Liz irgendwie die Streberin sein soll, die wo auch immer die Hausarbeiten für sie schreibt und lauter so Sachen. Und deswegen ist Frankie halt nett zu ihr. Und es wird halt so dieses klassische Bild von einer, sag ich mal, Highschool-Uni, wie auch immer, von so einem Schulalltag dargestellt. So, es gibt die Beliebten und es gibt die, die wo keiner kennt und...
Richtig, ja, genau so wird es dargestellt. Sie schmachtet Mike dann regelrecht hinterher, der sie aber überhaupt nicht wahrnimmt. Ich glaube, dass denn der Martin, der ist doch aber dann schon eigentlich eher so einer, der doch dann schon Interesse an Liz hat, aber sie meint doch dann auch so viel wie, dass er doch ganz andere Dinge im Kopf hat oder irgendwie sowas und bestimmt nicht sie, woraufhin er doch dann irgendwie meint, ich bin nicht schwul, ne, das wird so irgendwie dargestellt und in dem Moment kommen doch so andere Spieler vorbei und sagen so, ja, genau, so, also ist natürlich,
Genau, also im Prinzip wird es halt so dargestellt, also ich finde die Charakterzeichnung ist hier gut gemacht bei dem Film, also du kriegst gleich direkt am Anfang Einblick, wie die Struktur ist und wie die Leute auch sind, also laut ihrer Erzählung halt. Martin ist halt, ja, so, ich sage jetzt mal, der beste Freund aus Kindertagen, der halt voll verliebt in sie ist. Sie weiß das ja auch, aber es interessiert sie halt nicht, weil sie die Gefühle nicht erwidert so. Und man merkt aber auch, also in dem Gesprächsverlauf von den beiden auch, wo sie auch bei ihm im Zimmer oder in diesem Büro ist, wo auch immer, merkt man auch, er merkt, ihr geht es nicht gut und er möchte, dass es ihr besser geht. Also er ist nicht ich-bezogen oder egoistisch, sondern er möchte, dass es ihr gut geht. Also er hat wirklich starke Gefühle für sie und möchte auch wirklich das Beste für sie und möchte ihr helfen. Und sie dagegen ist zwar in dieser Erzählung das arme, brave, unsichtbare Mädel, aber sie denkt nur an sich. Also man merkt es schon sehr stark auch. Sie denkt da an das, was sie möchte, wie sie das erreicht, was sie haben will. Und ihre Darstellung ist einfach sehr egoistisch. Also das kommt da gut raus.
Ja. Naja, es ist ja so, dass sie ja doch bei Martin ist und dann später ja dann auch dann erzählt, dass sie halt einfach so an ihn denken muss, an Mike und einfach so wild ist auf ihn und ach, sie kann halt einfach gar nicht anders und sie kann nicht ohne ihn und sie möchte eine Möglichkeit haben, mit ihm zusammen zu sein, wo er halt auch einfach praktisch sie sehen muss. Es gibt ja auch diese Szene, dass sie sich doch die Haare blond färbt, weil ihr doch gesagt wird, dass wenn sie nicht blond ist, dann hat sie sowieso keine Chance bei ihm, was natürlich total bescheuert ist. Also so auf Haarfarbe fixiert zu sein, ist völliger Blödsinn. Also mir ist das völlig egal, ob jetzt eine Frau blond, schwarz, rothaarig, braunhaarig ist. Also wenn eine Frau gut aussieht, sieht sie gut aus. Also das auf eine Haarfarbe festzumachen, das ist doch total bescheuert. Also wie einfallslos, oder? Ganz ehrlich.
Auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite gibt es das tatsächlich sehr oft. Also ich hatte tatsächlich auch den ein oder anderen Ex-Freund, der gemeint hat, naja, aber eigentlich stehe ich ja nur auf Blonde. Oder du hast halt gesehen, wenn du alle Ex-Freundinnen nebeneinander gestellt hättest, die sehen alle gleich aus.
Ah ja, okay, gut. Okay, natürlich. Ich meine, man kann natürlich so einen gewissen Typ Frau, ja, das sieht man ja auch schon bei gewissen Stars manchmal oder so, dass es immer so der gleiche Typ Frau ist, ne, den manche haben. Das ist richtig, aber es ist ja letzten Endes trotzdem irgendwie Quatsch, ne, sich so festzusetzen auf eine Haarfarbe. Also, was mir schon immer gut gefallen hat, sind rote Haare, ne? Aber ich meine halt auch naturrot. Also das finde ich schon auch immer ganz schick. Aber natürlich ist es halt auch einfach nur ein etwas, das ich toll finde und natürlich jetzt nicht sagen würde, es muss eine rothaarige sein. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch keine rothaarige Freundin gehabt. Ne? Also das muss ich halt echt sagen. Aber ich finde es ja halt trotzdem gut aussehend. Ne?
Mei, da hat jeder seine Vorlieben. Es gibt ja auch genug. Ich hatte einen Ex-Freund, dem war ich zu dünn. Dem nächsten war ich zu dick. Jeder hat wo seine Vorlieben. Und klar, wenn du sagst, der Typ ist ultra bekannt, ultra beliebt und seine Ex-Freundin ist blond. Ja klar, alle Mädels, die auf den heiß sind, färben sich die Haare blond. Also das ist halt Teenager-Alter, kann ich das schon nachvollziehen.
Ja, ja, genau.
Da ja auch relativ schnell wieder die Kurve und merkt, dass das irgendwie blöd ist.
Obwohl sie eigentlich ganz süß aussehen, blond, oder?
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde ihre, das sind ja rötliche Haare, so rotbraun, was sie eigentlich hat, finde ich, steht ihr sehr gut, einfach wegen der Augenfarbe. Aber blond sah sie eigentlich auch gar nicht schlecht aus.
Nö, gar nicht. Sie ist ja dann da doch langgelaufen vor Mike, um sich doch so ein bisschen zu präsentieren, wurde doch dann aber auch ausgelacht, ne, von anderen Mädels, dann wie das doch immer in so Filmen gezeigt wird. Und das hat sie ja so verunsichert, dass sie dann sich so sofort wieder zurückgefärbt hat, ne?
Ich glaube, dass sie das nur so gesehen hat, dass das einfach so dargestellt wurde, dass sie denkt, alle reden über sie. Also das, da soll, glaube ich, dargestellt werden, wie schnell sie verunsichert wurde im Moment.
Okay,
also ich
glaub, okay.
Dass das sein soll, worauf die Szene abzielt.
Okay. Okay, also es ist jetzt so, dass ja dann der Martin, auch wenn er ganz, ganz doll in sie verliebt ist, ihr ja trotzdem helfen möchte und sagt ja dann zu ihr, pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar gibt es ein Loch, eine Klappe im Wald, das ist ein Bunker, ein ehemaliger, und der führt wohl irgendwie zu einem anderen Bunker, aber die sind zwar miteinander verbunden, aber auf jeden Fall ist diese Verbindung nicht mehr da, also war wo mal verbunden. Der ist natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg, logischerweise, und da hat er den Schlüssel zu. Ich glaube, er wird auch gefragt, wo er den Schlüssel her hat, wenn ich mich nicht irre. Hast du da eine Antwort drauf? Irgendwie kam er daran, ne?
Also ich glaube, man erfährt es ja nicht genau, dass der Bunker ja irgendwie zur Schule dazugehört, weil sonst wäre es ja blöd, dass in der Nähe von so einer Uni irgendwo im Wald ein Bunker ist. Also wird wahrscheinlich irgendeine Verwaltung in der Schule diese Schlüssel gehabt haben. Und er wird halt wahrscheinlich irgendeinen Draht zu jemandem gehabt haben oder irgendjemanden geschmiert haben, dass er an diesen Schlüssel rankommt und den nachlassen für irgendwas. Nehme ich an, wäre jetzt die sinnvollste Erklärung.
Okay, alles klar. Ja gut, das macht alles Sinn. Die denken sich jetzt, wir machen Folgendes, wir nehmen uns Bier mit und Musik. Und dann verbringen wir einfach diese 3 Tage in diesem Bunker. Unsere Eltern sind der Meinung, wir sind auf diesem Schooltrip. Und der Schooltrip, beziehungsweise die Lehrer sind der Meinung, sie sind zu Hause. Und in Wirklichkeit sind sie nirgendwo von dem. Und das ist doch mega, mega geile Idee, ne?
Prinzipiell, ja.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, du könntest mir Geld geben, ich würde das nicht tun. Das ist eine absolute bescheuerte Schnapsidee. Also wie schlimm kann es denn bei deinen Eltern sein? Und wie schlimm kann es denn auf diesem Trip sein? Also absolute Schnapsidee.
Naja, du kennst es doch. Die armen Kinder reicher Eltern.
Ja, genau. Dann ist ja aber auch noch die Idee, dass sie da runtergehen sollen. Und dann soll sie Martin dort aber auch einschließen. Das heißt, er kommt in 3 Tagen zurück, um sie dann zu befreien, also wieder rauszulassen. Da sind ja keine Gefangenen. Aber warum denn das? Ich meine, klar, wir wissen ja später, Spoiler, ne, ganz klar, dass das ja alles erlogen ist von ihr. Aber warum überhaupt diese Geschichte erfinden, dass er sie einschließen soll? Das ist doch Quatsch.
Ich habe mich auch gefragt. Ich meine, dieser Bunker wird ja offensichtlich nicht mehr genutzt. Warum muss ich den zusperren? Das ist natürlich klar, wir gehen jetzt von dieser Version der Geschichte aus. Das macht keinen Sinn. Das Nächste, es sind 4 Leute. Irgendjemand wird doch auf die Idee gekommen sein, okay, alles klar, was ist denn, wenn der Junge über eine Straße geht und angefahren wird und im Koma liegt? Wer lässt uns dann raus?
Richtig.
Das sind ja Studenten, die sind ja nicht komplett dumm.
Ja, also, genau.
Doch auf diese Idee gekommen sein. Das ist ein bisschen, das schwächelt ein bisschen. Aber gut, es sind immer noch Teenies.
Ja, und aber auch die was ist denn mit Toilette? Ich meine, klar gibt es da eine Toilette, aber hast du die gesehen? Ich meine, wir sehen ja später, wie die aussah. Die ist ja Jahrzehnte alt und unbenutzt. Und was ist denn mit Duschen? Und Zähneputzen, Wasser, was ist denn damit alles?
Das ist das Unrealistischste an dem ganzen Film, wenn du dir überlegst, so richtig reiche Schnöselkinder, die wo so eine Toilette benutzen, frei.
Genau, genau. Das schwächelt ganz schön, das hast du schön ausgedrückt eben. Aber gut, okay. Jedenfalls ist es so, dass sie trotzdem Spaß haben in diesem Bunker. Das wird ja dann auch gezeigt in so einer Montage, dass sie dann also Faxen machen, dass sie sich jagen da drin, dass sie Blödsinn reden miteinander. Das wird in so einer Zusammenschnitt dann gezeigt. Dann hat der... Dann die Frankie, das ist ja natürlich Keira Knightley, ne, das muss man halt auch sagen, dann aber auch irgendwie nichts zu essen mitgenommen. Ja, sie braucht nichts, sie hat nur ihre Pillen und die machen sie satt, beziehungsweise lassen sie satt fühlen. Und die Liz hat aber dann für alles gesorgt. Die hat Bohnen mit, Baked Beans und was sie da so alles da so mit hat. Und eine Möglichkeit, was aufzukochen, kleine Pfanne und einen kleinen, mit so einer Kerze mit so, oder zum Flammending halt, ne, um dann etwas aufzukochen.
Ne? Einen Campingkocher.
Einen Campingkocher, danke. Ja, du siehst, ich habe noch nie gecampt in meinem Leben.
Traurig.
Ja, ich bin kein Camper. Ich brauche ein richtiges Bad. Ich brauche eine richtige Toilette, richtige Dusche. Ich bin kein Camper-Typ. Absolut nicht. So, ach ja, genau, der Mike übrigens, der sagt ja auch, dass er nichts zum Essen mit hat. Woraufhin ja dann auch dann der Jeff zu ihm meint, was willst denn du essen in den 3 Tagen? Und dann meint er, ja, ich habe jetzt eigentlich nicht so dran gedacht. Ne? It slipped my mind, sagt er. Also ich habe es halt einfach vergessen. Woraufhin dann aber die Liz ja dann meint, sie hätte Würstchen mit und auch Soße mit und man könnte da auf jeden Fall gemeinsam essen, genug für alle da.
Ich fand's halt lustig, wie dargestellt wird, dass Liz diesen Berg runterrumpelt mit so einem riesigen Camping-Rucksack mit Dosen und allem möglichen und Geschirr dran. Alle anderen stehen da mit so einem kleinen Rucksack oder einer Tasche. Und sie ist eigentlich die Einzige, die sich vorbereitet hat, weil die anderen haben irgendwie, keine Ahnung, in ihrem relativ privilegierten Kopf anscheinend gehabt, dass da eine Vollausstattung unten drin ist.
Ich ja, weiß richtig. Nicht. Das habe ich jetzt gerade eben noch nicht gesagt. Also natürlich gehen sie da rein. Martin macht die Tür zu, schließt sie ein, steckt den Schlüssel ein und verschwindet. So, und dann haben wir diese Montageszene, die ich gerade eben schon angesprochen hatte. Naja, und dann sitzen sie ja dann so später gemeinsam dann am Essen um ein Licht herum. Ein Feuer ist es ja natürlich nicht. Und dann reden die so über Quatsch, ne? Was wäre wenn, was passiert wenn und so weiter und so fort. Und daraufhin sagt dann Jeff auf einmal so, stellt euch doch mal vor, Martin würde was passieren. Und dann meint er dann die Frankie, sag doch sowas nicht, ne? Und dann meint er, ja, das kann doch sein. Kann doch sein, dass er über die Straße geht, er wird angefahren, ist im Koma. Ich glaube, genauso wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch das, was er hier gibt, dieses Beispiel. Ne, keiner weiß, wo wir sind und da ist Frankie ja pissig. Ne? Die sagt, sowas darfst du doch nicht sagen, damit beschwörst du es doch herauf. Ne? Ja. Also da, du forderst das Schicksal heraus. Das sind übrigens genau meine Worte immer. Ich sage ständig, man muss es nicht herausfordern, das Schicksal. Es sind immer exakt meine Worte. Darauf ist sie natürlich dann nicht so begeistert davon. Und dann sagt er dann, meine Güte, komm runter, es ist doch alles okay, ist doch alles gut. Und das ist halt etwas, das findet sie halt aber schlichtweg scheiße. Ne? Diese Idee, dass sie plötzlich jetzt da unten sind und keiner weiß Bescheid. Ne?
Ja klar, es macht einem halt natürlich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich kann da ein gutes Beispiel dafür bringen. Wenn du, also mir geht's so. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht, aber wenn ich nachts zum Beispiel alleine irgendwo draußen bin und es ist halt eine leere Straße oder irgendwas, ich fühle mich so lange nicht unwohl, wie ich geradeaus laufe, ohne mich umzudrehen. In dem Moment, wenn ich aber das erste Mal umdrehe, egal ob ich was gehört habe oder einfach nur so, ab dem ersten Moment, wo ich mich umdrehe, bekomme ich ein bisschen Panik, auch wenn da nichts ist.
Okay.
Und das, glaube ich, das ist so... Urinstinkt noch irgendwo in uns drin, dass man halt einfach extrem vorsichtig ist. Und ich glaube, solche Aussagen triggern das ziemlich.
Ja, genau, ja. Also ich, was ich momentan auf der Arbeit immer wieder sehen muss, und das ist für mich einfach unbegreiflich, ist tatsächlich, dass ich immer wieder Männer sehe, die ihre Kinder, die, lass sie mal 3 sein, auf der Schulter haben und meinen müssen, sie nicht festzuhalten.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ich kann das auch nur so sagen, wie kann man das tun? Wie schnell kann dieses Kind nach hinten runterfallen? Da hast du noch nicht mal die Arme nach oben, da liegst du schon auf dem Boden. Das ist einfach unglaublich. Ich muss mich wegdrehen. Ich will nicht mein Leben lang mich daran erinnern müssen, dass ich gesehen habe, wie ein Kind sich das Genick gebrochen hat vor meinen Augen. Das ist für mich nicht begreiflich. Und ich habe einmal eine Situation auf der Arbeit gehabt, da musste ich dann mit einem Kunden etwas machen. Da ist es halt so gewesen, dass der Typ dieses Kind auf der Schulter hatte und der war gute 1,85 groß und der hat das Kind nicht festgehalten. Und ich konnte nicht arbeiten. Ich hatte in den Fingerspitzen ein Ziehen und in meinen Oberschenkeln auch. Mhm. Und dann habe ich so zu ihm gesagt dann, ich muss ihn leider mitteilen, habe ich gesagt, dass ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren kann, wenn sie das Kind nicht festhalten. Und normalerweise würde man erwarten, dass die dann reagieren mit Angriff, ne? Also sowas wie, was ich mache, das kann ihnen doch scheißegal sein, weißt du?
Ja, manche würden wahrscheinlich auch so reagieren.
Ja. Ich habe auch damit gerechnet, dass er so reagiert. Aber er hat dann zu mir gemeint, ach tatsächlich, die hält sich aber ganz schön gut fest. Die weiß schon Bescheid, dass sie sich festhalten muss oder so. Und ich habe dann aber auch gesagt, ja, das glaube ich ihnen gern, aber ich kann meine Finger nicht bewegen, so um den Dreh, ja. Weißt du? Und dann hat er dann sie tatsächlich runtergenommen. Und dann blieb er höflich und freundlich, alles war wunderbar. Aber die meisten reagieren ja bei sowas mit Angriff, ne? Und ich kann es nicht verstehen. Es ist für mich ein Rätsel, wie das möglich ist, weil ich habe es ja einmal beobachtet, ich habe ja schon mal gesehen, das ist schon viele Jahre her, dass jemand sein Kind nicht festhielt, saß auf der Schulter und dann ist das Kind dann plötzlich doch zur Seite weggerutscht und dann hat er dann einen Tritt ins Gesicht bekommen vom Kind, weil natürlich dann zur Seite weggerutscht ist und dann musste er alles loslassen und dann, um es festzuhalten, und dann stand er da wie ein verletztes Häufchen Elend mit dem Kind auf 7:30 an seinem Rücken ins Gesicht getreten bekommen, wahrscheinlich auch zerkratzt, was auch immer. Und ich hätte am liebsten gesagt, dann halt es auch fest, verdammte Scheiße. Oder nehm es runter. Da kann ich nur aggressiv und böse werden.
Verstehe ich aber gut, aber das sind halt die Leute, die sagen, naja, bis jetzt ist nie was passiert, also passiert auch nichts.
Ja, aber das ist das, was ich gerade sagte, das Schicksal herausfordern. Das ist genau das. Okay, naja gut, kommen wir wieder in den Film. Es geht halt eigentlich dazu, dass man das Schicksal halt schlichtweg nicht herausfordern muss. Nur weil etwas immer funktioniert, ist ja nicht gesagt, dass das auch so bleibt. Und jedenfalls ist es ja so, dass hier in dieser Geschichte, die ja Liz erzählt, die 3 Tage rum sind und sie darauf warten, dass Martin sie nun wieder rauslässt. Und es vergehen halt irgendwie die Minuten und er taucht nicht auf. Ja gut, dann, ja, was machen wir dann? Ja, dann gehen wir mal gucken und versuchen, die Tür aufzubekommen. Und das funktioniert halt nicht. Sie rufen auch nach Hilfe. Selbst wenn man sie von dort hören würde, sind sie immer noch im Wald. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden treffen? Oder jemanden, dass das jemand hört, meine ich damit. Ja, und die Frankie wird ja auch sehr schnell panisch, ne? Also die sagt ja auch, dass meine Eltern mich hier und da erwarten. Und der Jeff sagt auch, dass meine Eltern mich ebenfalls erwarten. Und ich kriege einen riesen Stunk mit meinen Eltern, wenn das jetzt nicht, wenn wir hier nicht rauskommen. Sie sind ja auch panisch, versuchen die Tür ja auch einzutreten, aber das ist ja halt auch gar nicht so leicht, weil die ist ja leicht angeschrägt, angewinkelt, ne? Also da hast du ja gar nicht den Tritt dagegen, weil du ja praktisch in Richtung deines Kindes treten müsstest, praktisch von der Höhe her, und das ist natürlich auch unmöglich, ja, das ist ja also wirklich schon eine ganz beschissene Situation jetzt, in der sie steckt, ne?
Es ist halt immer noch eine Luke im Boden eigentlich, ne? Das ist das Problem. Du hast halt da eigentlich nur die Kraft von den Armen in dem Moment. Und klar, das Ding ist alt, wenn das klemmt, glaube ich schon gut, dass du da sehr viel Kraft brauchst. Wir sind ja dann quasi am Ende von Liz' Geschichte angekommen, weil irgendwann wachen sie auf und die Luke ist einfach offen.
Richtig, genau, also ja, genau, wir müssen kurz noch darauf eingehen, dass sie ja irgendwie eine Art im Schauspiel gemacht haben, auch wenn sie ja eben gerade so richtig pissig waren, ist es so, dass die Frankie ja so tut, als würde sie sich übergeben die ganze Zeit, und die beiden Jungs sagen so, ich will dich nie wieder sehen und ich habe die Schnauze voll und wenn das so weitergeht, dann hau ich dir aufs Maul, und es ist so völlig offensichtlich gestellt, und dann erzählt die Liz ja, dass das funktioniert hat eines Morgens, also am nächsten Morgen wachen sie auf und die Luke war plötzlich geöffnet. Es war zwar niemand da, aber die Luke war offen.
Genau, weil sie gemeint haben, weil Liz ja mit Mike geredet hat, dass sie denkt, Martin lässt sie nicht mehr raus, weil er ja weiß, dass Liz auf Mike steht.
Ja.
So. Und dann sagt Mike, ja, aber wie will er das hören? Also muss er ja irgendwo Abhöreinrichtungen haben. Haben sie ja so kleine Knöpfe, sag ich jetzt einfach mal, gefunden und gemeint, das sind halt Wanzen. Und deswegen haben sie dieses Spiel inszeniert und dann war halt die Luke offen und sie haben halt gedacht, ja, das hat jetzt funktioniert und keine Ahnung. Also laut Liz, ihrer Aussage, ihrer ersten, sind alle lebend da rausgekommen. Aber nur sie ist ja gefunden worden und sie sah ja auch komplett anders aus als in ihrer Erzählung zum Schluss.
Genau, genau. Also da fängt bei mir jetzt auch, da fängt es bei mir auch an, einfach keinen Sinn zu ergeben, weil wir bekommen die anderen ja nicht zu sehen, aber wir wissen ja, und das weiß ja Liz auch, dass die drei anderen tot sind. So, und sie erzählt jetzt, die Luke war offen, sie ist jetzt rausgeklettert und alles ist gut. Also, was ist denn in ihrer Meinung nach, in ihrer Story jetzt mit den drei anderen passiert? Was meint sie denn, was passiert ist?
Ich wage mich jetzt weit voraus in der Psychologie und behaupte einfach mal, dass das eine Traumareaktion ist. Du hast es ja bestimmt auch schon öfter gehört, wenn du eine starke Trauma-Erfahrung hast, dass sich auch deine Persönlichkeit spalten kann.
Ja.
Und ich denke, dass das einfach so einen Traumaschub ausgelöst hat, das Ganze, dass ihr Gehirn sich einfach eine Story ausgedacht hat, die besser klingt. Und sie das tatsächlich in dem Moment, wo sie das so erzählt, tatsächlich glaubt, dass das stimmt. Also bis zu dem Zeitpunkt bin ich mir tatsächlich sicher, dass sie wirklich glaubt, was sie da erzählt hat.
Also du meinst, sie erzählt keinen Unsinn?
Nein, also ich bin der festen Überzeugung, so wie sie das erzählt, vielleicht weiß sie irgendwie, dass es nicht stimmen kann. Aber für sie hört sich das real an, weil ihr Verstand ihr diese Version verkauft, damit sie sich selber vor dem Rest schützt. Weil du siehst ja dann auch in den darauffolgenden Szenen immer wieder Flashbacks, wie ihr Sachen einfallen. Und ich finde, du merkst auch im Verlauf der nächsten Szenen sehr, wie sich auch ihre Art ändert und ihre Mimik auch ändert. Weil in dem Moment, wo sie das erzählt, wirkt sie halt, ja, es hat so einen ruhigen Erzählstil, so eine Tonalität, dass sie halt einfach gerade nur irgendwas runterrattert.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass sie fest überzeugt davon ist, dass das stimmt, was sie sagt. Und du merkst halt immer wieder, wenn sie Flashbacks hat, sie ist verwirrt, sie wird aufgewühlt, sie wird wütend, ja. Also ich glaube, dass sie bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich an diese Geschichte glaubt, die sie erzählt hat.
Okay, ja gut, alles klar. Laut der Geschichte ist es halt so, das Tor war halt einfach offen, ja, und sie sind halt alle rausgekrochen und alle sind gesund und munter. Da merken wir ja jetzt, dass die Philippa, also die Ärztin, ihr ja dabei zuhört und dann ja auch irgendwie der Meinung ist, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, alles gut. Sie merkt aber, dass diese Geschichte ja schlichtweg ja nicht stimmt, weil sie ja weiß, dass die drei anderen nicht am Leben sind mehr. Und da stimmt ja was mit ihrer Geschichte nicht. Und als ja die Philippa ja dann auch rausgeht, telefoniert sie ja mit jemandem und sagt, sie denkt, dass alles irgendwie so sagt sie es zumindest auf Englisch, hier so Disneyland wäre. Oder sie ist so in so einer Disneyland-Situation. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, was sie da erzählt. Ne?
Genau. Sie ist ja anscheinend Psychologin. Man merkt halt auch, in dem Moment, wo die Kamera halt, in diesem Schlusswort von Liz, wenn die Kamera zu dem Gesicht von ihr schwenkt, dass sie ihr das halt absolut nicht abkauft. Also, ja, dass sie total überfordert damit ist, was sie da gerade gehört hat, weil das halt einfach nicht stimmen kann, ja. Es ist auch im nächsten Schritt so, dass sie am Telefon auch meint, ja, irgendwie kann das nicht sein und man muss da halt ihr auch jetzt ein bisschen einfach Zeit geben und alles. Ich weiß nicht, wie man das direkt handhabt in so einem Fall, psychologisch gesehen, ob derjenige dann einfach gleich nach ein paar Tagen auch wieder heim dürfte oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das realistisch dargestellt ist in dem Film, dass sie dann einfach nach ein paar oder nach ein, zwei Tagen dann schon wieder zu Hause sitzt. Weil im ersten Moment würde ich jetzt davon ausgehen, wenn da halt drei Leichen liegen, kann man ja auch davon ausgehen, dass sie die Leute umgebracht hat. Meiner Meinung nach würde die doch erstmal auch irgendwie in Betreuung bleiben.
Ja, eigentlich schon. Nach der Situation mit Sicherheit, ja.
Genau.
Ja, also sie geht ja dann, die Philippa zum Auto und ich bin erstaunt, mit was für einer Ruhe, die das Auto, das Dach zumacht, ne, das Schiff, ja, da in das Auto rein, das kümmert die gar nicht so richtig, ne, das Auto, das muss schon, so wie das regnet, schwimmen da drin, ne, weil das Verdeck offen ist, also, naja, gut, da ist sie halt relativ, das ist natürlich nur nebenbei erwähnt, also sie sagt ja dann auch am Telefon, das habe ich jetzt gerade zufällig gesehen, sie denkt, sie waren jetzt hier irgendwie 5 Tage in Disneyland. Ja, und das passt überhaupt nicht zusammen mit ihrer Aussage und ihrer Story. Und irgendwas verschweigt sie uns definitiv. Ne? Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sind jetzt bei Martin, der ist bei der Polizei und wird verhört, ne, weil sie ja erzählt hat, dass er sie da nicht wieder rausgelassen hat und deswegen wurde er natürlich logischerweise verhaftet und sie sagte ja jetzt, also die Polizistin, Verhörerin, sagt ja dann jetzt auch, warum sie das gemacht haben. Und er meint ja dann auch so viel, wie haben sie eigentlich irgendwie Fingerabdrücke von mir oder ein Motiv? Können sie irgendwie sehen, dass ich auf irgendwelchen Überwachungsmaterial war? Also sie können mir doch überhaupt nichts nachweisen. Und warum sollte ich auch vier Teenager einschließen, also Mitstudenten, und den Schlüssel wegschmeißen? Es ist zwar eine sehr, wie soll er sagen, eine Idee, die schon, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Mensch, die schon interessant ist, also schon eine interessante Idee, aber er würde das doch nicht tun. Aus welchem Grund sollte er das auch machen? Ne? Und jetzt brauche ich aber kurz noch mal deine Hilfe. Hat die Liz denn trotzdem von ihm diese Idee und den Schlüssel für dieses Loch bekommen? Oder ist das alles gelogen?
Also ich habe es so interpretiert, dass die Idee, also nachher in der Aussage, also nicht, doch in der Aussage von Martin kommt es vor, sieht man ja, dass Liz und Frankie eigentlich total gut befreundet sind. Und da hat ja Liz bei Frankie das angesprochen, dass es ja diesen Bunker gibt, zu dem Martin den Schlüssel hat.
Ja.
Also gehe ich davon aus, dass Liz Martin einfach gefragt hat. Und er dann gesagt hat, okay, gut, den Schlüssel kannst du haben. Prinzipiell, einiges an der ganzen Geschichte ist halt einfach nur umgedreht, anderes ist komplett dazu gedichtet oder komplett weggelassen worden. Also eigentlich, wie gesagt, es ist die Disneyland-Version von dem Ganzen.
Ja, in Ordnung, okay.
Kann man so sagen.
Ja, allerdings kann man so sagen, ja. Naja, und jedenfalls ist es halt so, dass sie ihm aber irgendwie ja nichts anhängen können. Logischerweise behauptet er ja auch, dass das gelogen ist von Liz. Also er hat nicht die da eingesperrt und auch nicht dann drin alleine gelassen. Das ist schlichtweg nicht wahr. Und das glauben sie ihm natürlich aber nicht. Natürlich glauben sie erstmal dem Opfer, ne?
Was eigentlich ja auch gut ist, sollte man öfter so machen. Wenn ich aber Aussage gegen Aussage habe, dann muss ich natürlich anfangen, nach Beweisen zu suchen und die werden sie ja logischerweise nicht finden.
Ja, genau. Er erzählt ja dann auch, wie sein Tagesablauf gewesen ist, ne, dass er also von wo bis wo mit dem Zug gefahren ist, wann er aufgestanden ist und so. Er erzählt halt von seinem gesamten Tag, ja. Mhm. Na, so, und dann meint er dann auch ja dann, wo er denn überhaupt diese Geschichte herkommt, und jetzt erzählt er dann erst, dass Liz das behauptet hat, und daraufhin sagt sie ja auch, ne, ich weiß, dass Liz mich gehasst hat, aber dass sie so abgefuckt ist, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne, obwohl sie sich schon seit Kindheitstagen kennen, ne.
Also ich glaube halt, also so wie er das halt erzählt, ist ja die ganze Geschichte eigentlich von Anfang bis Ende, auch was Liz angeht und ihren gesellschaftlichen Stand, einfach total aus der Luft gegriffen. Was ich da allerdings nicht so verstehe, ist, warum sie mit Martin eigentlich dann noch befreundet ist. Also in der Geschichte, die jetzt Liz erzählt hat, macht das ja Sinn. Wenn sie so ein Mauerblümchen ist und so, die nur einen Kumpel hat und alles. Aber wenn sie und Frankie beste Freundinnen sind und eigentlich so eine Mädelsklicke und Liz ja eigentlich auch eine beliebte Schülerin ist, wieso ist sie mit Martin, also ich glaube tatsächlich, dass sie nicht so eng befreundet sind, ja, Martin hat wahrscheinlich trotzdem, weil sie sich halt ihr Leben lang kennen, trotzdem so einen kleinen Crush auf sie, ja, und will ihr deswegen helfen und alles, aber wie er das halt auch sagt, also scheinbar sind da ja keine Sympathien vorhanden an sich oder auch kein enger Kontakt. Und es ist natürlich, wie gesagt, Aussage gegen Aussage, ja. Also das sind halt zwei komplett gegensätzliche Geschichten, die jeweils den anderen belasten.
Ja, genau.
Rausfinden, was stimmt, ne? Im Prinzip müsste man Mitschüler befragen jetzt im nächsten Step. Bloß dazu kommen die ja gar nicht mehr. Das ist ja...
Genau, weil nämlich der Martin hier jetzt sagt, sagen Sie mal, was hat Ihnen Liz eigentlich erzählt, was sie für eine ist? Sie ist die beste Freundin von Frankie, das wird ja so nicht dargestellt, es wird ja eher so gezeigt, dass sie so die Außenseiterin ist, ne? Hattest du ja auch vorhin erwähnt, und jetzt erzählt er ihr, der Polizei, was sie eigentlich für ein Mensch ist, und jetzt sehen wir das auf eine andere Weise nochmal, und jetzt ist sie plötzlich hier die gleiche Kleidung wie Frankie, also da haben sie ja sowieso, das ist eine Schuluniform logischerweise, und aber halt auch, sie hängt aber mit ihr rum, sie ist mit ihr im Zimmer und auch mit den anderen Mädels und sie trinkt miteinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, das nehme ich nicht ab, ne, also da habe ich so dieses Mädel so, das so ein bisschen abseits ist, eher abgenommen, weil ich sehe Thora Birch jetzt nicht bei den ganzen großgewachsenen blonden Mädels und sie jetzt als so kleines Mädel mit dunklem Haar genauso dazwischen. Also das nehme ich ihr nicht ab. Also das glaube ich ihr nicht so ganz. Dafür sieht sie einfach zu Mauerblümchenmäßig aus, die Schauspielerin schon. Weißt du, wie ich meine?
Ich verstehe den Punkt, ja, da aber ja in dem späteren Verlauf sehr viel Drogen- und auch Alkoholkonsum gezeigt wird, würde ich halt einfach mal sagen, dass Liz ist ja von ihrem ganzen Auftritt eigentlich mehr so, also auch kein Barbie-Püppchen, sondern eher so in die Grunge-Richtung, ja, auch mit dem dunklen Make-up und dem ganzen Look, den sie so hat. Und demnach passt sie da sowieso nicht so gut rein, aber sie hat halt im späteren Verlauf des Films den Stoff dabei. Und natürlich, bei reichen Privilegierten, ich weiß, das sind jetzt alles Vorurteile, ne? Also um Gottes Willen, wenn einer der Zuhörer reich ist, bitte, ich hasse keine reichen Menschen, so soll das nicht rüberkommen. Aber du bist an der Uni, du bist Student, du bist unter lauter reichen, verzogenen Leuten. Klar, wenn du da der Dealer bist, du hast leichtes Spiel.
Ja, das ist richtig, ja.
Ist sehr klischeehaft dargestellt in dem Film, aber ich finde halt nicht sehr abseits der Norm. Also das kann ich mir tatsächlich so absolut vorstellen.
Ja, okay. Ja, also es ist ja dann so, dass sie ja dann auf die Idee kommen dort, weil es kommt ja jetzt heraus, dass Mike jetzt wieder Single ist und oh mein Gott, alle hüpfen sie da rum wie Hühner. Und dann meint sie ja dann auch, Liz, das ist deine Chance, jetzt endlich mit ihm zusammenzukommen. Darauf meint sie ja dann zu ihr, ja, ich will ihn wirklich, aber wie machen wir das bloß? Und dann kommt sie auf die Idee, hier, wir gehen in dieses Loch während dieses Trips, dann brauchen wir nicht zu unseren Eltern. Das ist so die Geschichte, die dann halt dann hier erzählt wird. Aber sie muss halt erstmal alle dazu kriegen. Und dann geht sie ja dann in der nächsten Szene zu Jeff. Also wir haben die Szene natürlich vorhin anders gesehen. Da saßen sie ja in diesem Treppenaufgang, wo darüber gesprochen wurde. Und jetzt sehen wir die Szene aber anders, wie jetzt das alles anderweitig jetzt zusammengekommen ist. Ne? Du weißt, wie ich meine, ne?
Genau.
Wie das stattgefunden hat. Dass also jetzt die Liz, die Frankie dazu gebracht hat, Frankie geht in der Szene in dieser Dusche jetzt zu Jeff, um zu ihm ihn da mitzunehmen in dieses Loch. Aber er muss Mike dazu kriegen, mitzukommen. Weil er ist ja ein Freund von ihm, also ein guter Freund von ihm. Und dann können wir dort gemeinsam die 3 Tage verbringen.
Genau.
Und daraufhin tut Mike dann doch zustimmen. Und dann ist damit klar, die 4 werden gemeinsam in diesem Loch sein.
Also eigentlich recht schlau eingefädelt.
Ja. Gut, und dann ist es dann so, dass wir dann wieder bei der Polizei sind und dann sagt ja auch der Polizist dann zu Martin, wann genau er sie denn dort eingeschlossen hat. Woraufhin er ja dann meint, dass er das nicht gewesen ist. Ja, das hatte ich vorhin vergessen. Also er scheint nie mit ihr im Loch gewesen zu sein. Genau, und jetzt erinnere ich mich auch, es geht ja auch nachher darum, dass die Tür ja nur zugefallen ist und dann aber sich dann wohl dann zu stark zugefallen ist und sich vielleicht was verzogen hat. Also Martin ist völlig unschuldig. Der hat sie ihr überhaupt nicht zu diesem Loch gebracht. Die ganze Geschichte mit ihm ist völlig erlogen, ja.
Genau, und das Problem, was er halt in dem Fall hat, alle, die das bezeugen könnten, sind halt tot, ne?
Das ist richtig, so ist es. Wobei ich aber schon ganz ehrlich sagen muss, dass ich nicht glaube, dass man Martin hier einfach jetzt schlichtweg so einbuchten könnte und auch nicht irgendwie in einem Gerichtsverfahren, weil man muss ja auch beweisen, was dieses Mädchen erzählt. Ne? Also das muss ja auch bewiesen werden. Einfach nur diese Zeugenaussage, er war das, ich glaube nicht, dass das vor Gericht reichen würde.
Nee, man merkt ja auch, es reicht ja nicht mal für eine längere Untersuchungshaft.
Ja, richtig, genau. Also ich meine, natürlich müsste man eigentlich schon davon ausgehen und hoffen, dass eine Zeugenaussage reicht, gerade wenn du geschädigt bist. Ne? Dann will man natürlich schon hoffen, dass das reicht. Ich meine, wenn du jetzt von jemandem überfallen wirst und du erkennst die Person und sagst, der war's, dann willst du ja auch hoffen, logischerweise, dass das ausreicht, dass diese Person eingebuchtet wird. Ne? Und nicht, dass dann gesagt wird zu dir, ja, das kannst du nicht beweisen, weißt du? Ich meine, wollen wir natürlich dann auch hoffen, dass das funktioniert, aber ja, ist natürlich jetzt hier so und so, ne, wie man sieht, ne? Man hofft auf der einen Seite da, auf der anderen Seite dort, ne?
Das ist immer der Blickwinkel. Wenn du geschädigt bist, hoffst du immer, dass es reicht,
richtig,
um Recht zu bekommen. Wenn du der bist, der geschädigt wird, Das heißt, wenn über dich eine Falschaussage gemacht wird, dann ist es natürlich scheiße, wenn zugunsten des anderen entschieden wird, obwohl du unschuldig bist.
Das ist allerdings wahr. Das ist genau richtig gesagt. Naja gut, okay. Es ist so, dass sie dann merken, dass sie Martin nicht länger festhalten können wahrscheinlich und dass er jetzt erstmal wieder auf freien Fuß kommt. Und es gibt ja auch diese Szene, dass sie mit der Philippa doch dann in so einem Kaffee sitzt und irgendwie einen Kaffee trinken, Eis essen, was auch immer. Und darauf, sie will ja natürlich an die Wahrheit kommen, weil sie ja weiß, dass das, was sie erzählt hat, bis jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Und dann sagt sie irgendwann, dass Martin halt freigelassen wird. Und daraufhin meint sie, das kann doch nicht wahr sein, der wird doch hinter mir herkommen, der wird mich doch fertig machen, was auch immer. Und daraufhin meint sie, nein, Martin wird sich schon in Ruhe lassen oder dich schon in Ruhe lassen, da wird schon nichts passieren und das würde er auch nicht riskieren. Woraufhin sie aber dann ganz pissig reagiert, verdammte Scheiße, was hofft sie denn hier eigentlich? Hofft sie, dass er einfach eingebuchtet wird für alle Ewigkeiten und ich bin raus? Ich meine, das geht ja auch nicht, ne? Das funktioniert ja auch nicht. Und selbst wenn, kann er ja auch nicht für alle Ewigkeiten eingebuchtet werden, weil er hat sie in ihrer Geschichte ja sogar rausgelassen. Was aber trotzdem wiederum auch nicht so einfach ist, weil die drei anderen sind ja tot. Ne? Also ich meine, das ist schon alles sehr verstrickt hier gerade, ne?
Ja, vor allem kannst du halt ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr sagen, so, was ist jetzt gespielt von ihr und was meint sie wirklich, was real ist. Ja. Du hast halt in dem Film einfach das Problem, du hast mehrere Zusammenflüsse von Realitäten, sage ich jetzt einfach mal. Das, was sie glaubt, was passiert ist, das, was sie weiß, wie es passiert ist, wie sie es halt einredet und Sachen, die sie halt einfach so nicht sehen möchte. Also sie ist halt komplett realitätsfremd eigentlich. Und ab dem Zeitpunkt merkst du halt schon so, okay, du weißt jetzt nicht genau, wie du es einordnen sollst. Glaubt sie ihre eigene Story noch oder kommt da jetzt schon langsam so die Ahnung, dass doch irgendwas nicht so stimmt, wie sie es erzählt hat? Man weiß es da immer noch nicht so genau.
Das ist richtig, ja. Sie ist ja dann zu Hause und ich glaube, dass sie zu Hause ist und überlegt ja dann so ein bisschen rum und dann erinnert sie sich ja daran, dass Martin ihr dieses Loch gezeigt hat, ne? Vorher und sie hat nur gesagt, jo, das ist super, so um den Dreh und damit ist dann alles vorbei gewesen, so um den Dreh, ne? Also er hat ihr das gezeigt, aber er hat sie natürlich dort zu viert nie hingebracht und erst recht nicht eingeschlossen. Okay, wir haben ja dann einen weiteren Szenenwechsel. Wir sehen ja dann jetzt, wie Frankie und Jeff und auch der Mike so ordentlich miteinander rumschäkern. Sie weist die beiden zwar ab, aber trotzdem ist sie aber auch schon gewillt und so. Das ist jetzt so mal so ein Hin und Her. Liz ist natürlich nur so, dass auch, obwohl sie hier jetzt anders dargestellt wird, trotzdem so die zweite Geige. Also sie ist halt so nebenbei. Die beiden Männer interessieren sich ausschließlich nur für Frankie. Ich muss halt auch nochmal betonen, also Keira Knightley sieht umwerfend gut aus. Also wie sie hier auch also so ihre Dancing-Moves macht und so. Also das ist schon verboten gut aussehen. Ich muss mal echt sagen, also
lassen wir das mal so stehen.
Lassen wir mal so stehen, ja. Okay, naja, es ist ja dann so, dass er ja dann aber auch, der Jeff, dann ein bisschen Forscher wird. Er zieht ihr ja dann irgendwann auch die Hose runter, während Jeff ihr die Arme festhält. Das ist natürlich auch schon etwas, das geht ja schon fast in eine Vergewaltigung. Also könnte man meinen zumindest, aber jedenfalls ist Frankie trotzdem immer noch recht lachend dabei und sie rauchen ja auch gemeinsam. Und dann hat aber Liz so einen Punkt erreicht, wo es sie schon ankotzt und dann nimmt sie ja dann, oder dann wirft sie ja dann praktisch so Mikes Kopf so gegen die Wand. Also sie schubst seinen Kopf gegen die Wand, ne, währenddessen. Und da ist er natürlich pissig und sagt, was ist denn los mit dir? Verdammte Scheiße nochmal. Irgendwie so mault er sie an, ne? Ja, und damit ist dann die Stimmung halt erstmal rum, ne? Frankie zieht sich die Hose wieder an und sagt ja dann auch, jetzt ist die Show vorbei. Und natürlich geht halt eigentlich, ist die Liz halt ein bisschen pissig, weil sie ja eigentlich dachte, dass sie ja bei Mike landen würde und nicht, dass die beiden Männer beide auf sie stehen. Ne?
Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite wird ja in diesem kurzen, ich sage jetzt mal spielerischen Rumgerangel zwischen den beiden auch erzählt, dass Mike und Frankie ja mal was am Laufen hatten.
Richtig, das ist aber schon sehr lange her, ja.
Ja, vor allem muss ich sagen, was mich da schockiert ist, na, es war ein One-Night-Stand, wir waren 13 und ich denke mir so,
alter Schwede, ne?
13, sag mal, geht's euch noch gut? So.
Ja, ja, allerdings.
Halt schon wieder so, okay, ganz andere Jugend gehabt, schön. Das hat mich so ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Aber das zeigt halt auch im ersten Moment, wenn du da sensibel mit dem Thema umgehst, sieht man halt auch schon, dass Lister einfach ein Problem mit der Impulskontrolle hat. Du merkst, wie sie innerlich immer mehr aufwühlt und dann entlädt sie. Und genau in dem Moment, es hätte ja, so wie sie Mike an den Haaren packt und gegen die Wand haut, es hätte ja auch mehr passieren können. Wenn sie das mit ein bisschen Schmackes macht oder ihm blöd trifft, dann hätte sie ihm ja auch eine Platzwunde zufügen können. Ja. Und gerade am Kopf ist das eigentlich nicht sehr witzig. Also du merkst halt da, sie hat sich nicht im Griff. Das ist super gespielt, muss ich dazu sagen. Also Mimik und Gestik von ihr auch. Also ich finde, man sieht halt sehr, dass sie selber nicht so mit sich klarkommt in dem Moment und nicht so wirklich weiß und sehr verwirrt auch ist. Ja, also das finde ich sehr gut dargestellt.
Ja, ja. Naja, es ist ja auch so, dass in der Szene darauf ja trotzdem Jeff und Frankie es dann miteinander treiben. Also sie sind ja dann unter der Decke und dann ist ja klar, dass sie dabei sind. Und Mike und Liz müssen da nur zugucken in ihren eigenen Schlafsäcken. Und dann kommt ja dieser Moment, dass ja dann Liz ihm ja dann so praktisch, also ihr Blick trifft sich und dann macht sie ja dann so ihre Decke so ein bisschen weg, so um den Dreh, komm doch zu mir. Woraufhin er ja nur so meint, so, oh, mach das Licht aus. Also so um den Dreh, was geht mit dir? Weißt du, als hätte ich jetzt Interesse.
Aber so richtig plump dargestellt, so, na, hast du auch Bock, komm rüber.
Ja, genau. Okay. Das ist natürlich für eine junge Frau, glaube ich, schon ein Riesen-Arschtritt, ne? Weil man muss ja irgendwie, glaube ich, so der Meinung sein, dass Männer haben immer Bock, ne? Aber wenn du dann wirklich deinem Mann so ein Angebot machst, so wie in dieser Szene jetzt hier, weil er könnte ja, weißt du, warum denn nicht so um den Dreh, aber wenn er selbst in diesem Moment eingeschlossen jetzt hier sagt, nee, auf dich habe ich keinen Bock, dann ist das für eine Frau schon ein ziemlicher Arschtritt, denke ich.
Ja, das stimmt, ja.
Es ist halt so, weil wir sehen, es ist halt jetzt so dieser nächste Moment, dass der Mike am nächsten Tag jetzt schlichtweg keinen Bock mehr hat. Ne? Also er will jetzt gehen, er wird jetzt hier fahren und er möchte jetzt auch raus und er wird jetzt hier auch nicht zuhören. Jede Nacht, wie sie sich gegenseitig das Gehirn rausvögeln, da habe ich halt einfach schlichtweg keinen Bock zu und ich hau jetzt hier ab. Und hier ist so, und das wissen wir als Zuschauer noch gar nicht, natürlich gehen wir noch davon aus irgendwie, dass abgeschlossen ist, aber wir wissen halt nicht warum, ne? Und jetzt ist es so, dass die Liz ja irgendwie Mike dazu bringen möchte zu bleiben, bitte bleib doch und vor allem da haust du uns alle damit in die Pfanne, weißt du, weil wenn du aufkreuzt irgendwo, wird die Frage sein, wo sind die anderen, und dann wissen alle, dass wir nicht auf den, bei unseren Eltern waren und auch nicht auf diesem Schulausflug gewesen sind. Und dann sagt er auch, ich werde niemandem was verraten, genießt hier eure Zeit, ich werde schon so einen auf Low Profile machen, so um den Dreh, und verpiss mich. Dummerweise ist es halt so, dass der Jeff den Mike kurz zurückruft, weil der ist ja schon auf der Leiter gewesen. Und als er dann zu Jeff und Frankie zurückgeht, geht aber jetzt die Dings nach oben. Und sie merkt jetzt, dass das Tor gar nicht aufgeht. Also die Luke lässt sich nicht öffnen. Und meint, das gibt's doch gar nicht, das geht nicht auf. Was wir hier noch nicht sehen, das sehen wir allerdings später, aber ich sag's jetzt trotzdem schon mal, sie hat hier jetzt den Schlüssel gezogen und heimlich die Luke abgeschlossen. Also sie hat sich jetzt dazu entschieden, alle einzuschließen. Das hatte sie vorher noch gar nicht getan, ne?
Ja, das war wieder so eine Übersprungshandlung. Das ist wieder die mangelnde Impulskontrolle in dem Moment. Sie hat Panik bekommen und hat das Einzige gemacht, was ihr eingefallen ist, wie sie sich helfen kann. Sie hat zugesperrt.
Ja, genau. Ja, und dann sagt ja aber auch dann jetzt, sie klettert ja wieder runter und dann meint ja dann der Mike, die Tür geht nicht auf. Oder die Luke, ja. Und dann meint er dann eher so, ja, wieso geht das denn nicht auf? Ja, keine Ahnung, wer hat es denn zufallen lassen? Und dann meint sie dann, also die Letzte, die durchgegangen ist, oder beziehungsweise die Tür zugemacht hat, war halt eben Liz. Ja, Liz, hast du irgendwas kaputt gemacht? Hast du es zu doll zufallen lassen? Ja, vielleicht hat sie irgendwas verzogen. Dann meint sie, das ist eine schwere Tür und die wird ja auch schon wahrscheinlich öfter mal zugefallen sein früher. Und da hat sich nichts verzogen, da rechnet ja auch kein Mensch mit. Ja, und dann kommt natürlich jetzt die Szene anders als vorhin, weil das ist das, was ich vorhin sagte. Wir sehen ja jetzt, wie es wirklich war. Es ist aber nicht etwas, das uns erzählt wird. Also die erste Story wurde ja erzählt, wie gesagt, von ihr. Das eben gerade wurde erzählt von ihm, von Martin. Aber das, was wir jetzt sehen, das wird uns einfach so erzählt. Ne? Das erzählt jetzt keine Figur. Ne?
Genau. Im Endeffekt frage ich mich halt nur, den Schlüssel hat sie ja von Martin bekommen. Wir haben aber nie die Aussage von Martin gehört bei der Polizei, dass er ihr den Schlüssel gegeben hat. Und das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt.
Ja.
Weil das, wenn er gesagt hätte, hätte er sich zwar belastet, weil er den Schlüssel hatte, aber er hätte sich entlastet in dem Moment, weil er ihr den Schlüssel gegeben hat und deswegen selber nicht verantwortlich ist für das.
Da hast du recht, das müsste er schlichtweg einfach sagen, das stimmt. Genau.
Das ist so ein Detail, an dem ich mich wirklich aufgehangen habe, weil ich mir denke, das hat man uns nicht gezeigt und das wäre schon, das hätte man in dem Moment ja auch einblenden können, ja. Als weiteren Rückblick. Das hätte ja kein Foreshadowing sein müssen oder sowas, sondern das hätte man ja auch in dem Moment einfach von der Aussage noch einblenden können, dass er das tatsächlich gesagt hat. Aber das hat er ja nicht.
Aber vielleicht hat er es auch gesagt und wir wissen es einfach nicht. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum sie ihn gehen lassen haben?
Möglich, auch möglich.
Na gut, okay. Jedenfalls, ja, wie zum Teufel machen wir jetzt diese Tür auf. Und dann haben wir ja wieder einen Szenenwechsel in die Gegenwart. Die Philippa kommt ja mit einer Polizistin raus aus diesem Loch. Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist mit den anderen drei. Aber es scheint nicht schön zu sein. Sie haben halt immer noch keine Möglichkeit, Martin das irgendwie anzuhängen. Also sie wissen immer noch nicht, was ist da unten passiert. Und ist Martin wirklich schuld? Hat er sie da wirklich eingesperrt drin?
Weil scheinbar gibt es ja keine Spuren.
Ganz genau. Aber gut, letztendlich frage ich mich, was sie für Spuren suchen, weil Martin war ja nie mit unten. Es wurde ja nur erzählt, er hat sie hingebracht und eingesperrt und nicht wieder rausgelassen. Also finden sie von Martin sowieso keine Spuren da drin.
Eigentlich können sie es ihm anhand von Beweisen, nur anhand von der Zeugenaussage, die Liz ihre Aussage bestätigt, von jemand anderem anhängen, weil was wollen sie finden? Hast du recht.
Richtig, was wollen sie finden?
Geht eigentlich nicht.
Szenenwechsel. Gegenwart wieder. Die Liz ist nach wie vor, also ist wieder zu Hause, wurde also nach Hause gebracht und sie läuft jetzt alleine zu Hause rum. Und was halt passiert ist, dass auf einmal, ja, Martin bei ihr auftaucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Szene ganz schlecht umgesetzt. Ganz schlecht umgesetzt. Das hatte für mich schon fast Comedy-Feeling, wie sie da das fallen lässt und hinten rausrennt und über die Wiese. Das ist irgendwie kein richtiges Rennen von ihrer Seite aus. Wie so ein Scream-Film. Also ich fand das ganz schlecht umgesetzt, wie sie hier vor ihm flieht. Also wie so eine Comedy. Kannst du das folgen? Auch die Musik ist nicht gut in dem Moment. Also überhaupt nicht überzeugend.
Es hätte halt wahrscheinlich in dem Moment irgendwie einen Spannungsaufbau darstellen sollen, aber da haben sie halt, ich weiß nicht, ich kann dir nicht genau sagen, was genau nicht stimmt damit, aber es wirkt ein bisschen cheesy, ja, da gebe ich dir recht.
Ja, es ist wirklich cheesy, es ist nicht gut umgesetzt. Und weißt du, es hätte noch so gefehlt, dass sie so rennt, dass ihre Fersen jedes Mal die Arschbacken berühren, wenn sie rennt, weißt du, so ungefähr, um das noch blöder wirken zu lassen. So kam es halt irgendwie vor, ich weiß nicht. Also ich hatte überhaupt kein Gefühl da drin, dass das hier eine Szene ist, die mich irgendwie ängstigen, gruseln sollte um sie, oder weißt du?
Es hat mehr so den Charakter von, ich jogge mal schnell ums Haus. Ja? Ja,
richtig, genau. Das hast du schön gesagt.
Das stimmt. Ich habe mich jetzt nicht so ultra dran gestört, aber du hast recht, es kommt schon ein bisschen komisch. Ja, also wirklich so Rennen aus Panik ist es nicht. Ne?
Nee, absolut nicht. Sie rennt ja dann also zu so einem Damm, so eine Art Damm mit einer Brücke drüber und da kann er sie aber jetzt letztendlich einholen und er greift sie und sagt zu ihr, wie konntest du erzählen, ich hätte dich da eingeschlossen oder euch dort eingeschlossen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die haben mein Telefon verwanzt und die überprüfen, wo ich bin und wie konntest du nur? Und sie versucht sich ja dann rauszureden mit, ich wusste, dass sie dich freilassen und dass sie nichts gegen dich in der Hand haben und so ein Kram. Und er ist natürlich völlig, völlig aufgelöst und das kann man ja auch verstehen. Ich meine, wenn du jemanden seit, weiß Gott, wie langer Zeit kennst und plötzlich wird dann so völlig schamlos, wirst du so in die Scheiße geritten und da war ja sogar die Presse schon mit involviert. Also das ist schon ein starkes Stück, ne?
Ich finde halt, in dem Moment wird halt wieder sehr schön der Charakter von Martin dargestellt, weil er ist zwar sauer, aber eigentlich ist er mehr enttäuscht und verzweifelt und verletzt und er weint ja dann auch. Also
genau.
Es ist halt mehr wirklich dieses Verletzte und Verzweifelte in dem Moment, anstatt dass er halt voll in Wut umschlägt. Und da finde ich halt, merkst du den Charakter halt sehr gut. Er möchte ihr halt trotzdem nichts tun.
Richtig.
Selbst halt, was er für ein Mensch ist und dass er eigentlich ein komplett friedlicher Charakter eigentlich ist. Das kommt so da sehr gut raus.
Das ist richtig. Er ist zwar ein Großkotz gewesen im Verhör eben, aber letzten Endes ist er trotzdem eigentlich ein ganz ruhiger Typ. Ja, die Szene endet damit und die Philippa, obwohl sie eigentlich gerade zurückgebracht hat, taucht wieder auf. Vielleicht hat sie auch angerufen, keine Ahnung, aber sie ist jetzt wieder im Haus, sieht, dass da ja irgendwas zu Boden gefallen ist. Ja, da hat sie ja eben gerade fallen lassen, als ja Martin gegen die Tür klopfte und sie hört die Liz weinen und geht jetzt nach oben und sitzt ja dann weinend im Bett und sagt, ich fühle mich hier nicht sicher, ich muss hier weg. Ich glaube, es ist das, ne? Ich glaube, das ist der Text.
Genau, genau.
Ja, dieses ganze Geweine und Geheule, das ging mir ein bisschen auf den Sack. Also natürlich muss das in den Film rein, ne? Das ist nicht so, dass das nicht rein darf, aber es hat mich schon irgendwie genervt, ne? Also, weil es war eben im Bett und jetzt ist es auch hier im Auto und jetzt, ich weiß nicht, also das war mir zu lang einfach.
Ich meine, das ist halt der Punkt, wo ich sage, wir sehen ja später eine Rückblende, was noch passiert ist, als sie mit Martin alleine war. Und ich muss sagen, da kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, wie ich es einschätzen soll. Weil sie hatte ja inzwischen auch, wo sie zu Hause war, ein paar Flashbacks, wie sie alle zusammen im Bunker auch gestritten haben. Und da kommt halt wieder was. Auf der einen Seite, ich könnte mir halt vorstellen, sie weiß halt immer noch nicht genau, was passiert ist. Also eine volle Erinnerung hat sie nicht. Sie sieht nur immer Bruchstücke. Mhm. Klar, als Mensch bist du verwirrt, verzweifelt, du weißt nicht wohin, das ist ein richtiges Gefühlschaos. Wenn du ein Mensch bist zum Beispiel, der oft vergesslich ist oder sowas, irgendwann fragst du dich halt, wie weit kannst du deinem eigenen Gehirn, deinem eigenen Organismus trauen, ja? Oder wie weit hast du dich selbst im Griff? Und in solchen Momenten ist es halt schon so, wenn du eigentlich weißt, dass was passiert ist, aber du weißt einfach nicht was. Das löst eine unglaubliche Verzweiflung aus und das verstehe ich auch. Aber in dem Moment mit Martin, ist sie einfach, hat sie umgeswitcht zu eiskalten Psycho. Ja?
Ja.
Und das ist halt sowas, wo ich sage, weiß sie das jetzt? Oder verdrängt sie das jetzt auch wieder?
Also in meinem Verständnis verdrängt sie eigentlich gar nichts. Also ich glaube, es ist hier so ein bisschen wie Zwielicht, weißt du, mit Edward Norton, wo halt einfach von Anfang an hier gespielt wird. Und ich glaube, dass sie jetzt hier in der kommenden Szene ja auch ihr wahres Ich zeigt.
Okay, also du glaubst, dass sie das wirklich komplett eiskalt einfach nur spielt?
Ja. Es ist natürlich so gelaufen, wie sie es nicht geplant hat, da unten im Loch drin, das ist klar. Mhm. Aber sie weiß genau, was sie hier tut. Davon gehe ich stark aus.
Also ich hatte halt das Gefühl, dass sie erst zum späteren Zeitpunkt, wenn sie mit Philippa in dem Bunker drin ist und ihr die ganze Geschichte erzählt, dass sie erst dann richtige Klarheit über den gesamten Ablauf hat.
Ja, das denke ich auch, ja.
Ich bin mir halt immer nicht sicher, was spielt sie und was nicht. Vielleicht ist es auch einfach meine Interpretation. Ich möchte halt immer ein bisschen gutgläubig an die Sache rangehen, ja. Dass ich sage, okay, gut, vielleicht ist der Mensch halt einfach wirklich in dem Moment voll in dem Trauma wieder drin und weiß es einfach nicht besser. Im Endeffekt werden wir es nicht rausfinden, aber das ist das, was den Film für mich so interessant macht, dass du einfach verschiedene Interpretationsmöglichkeiten hast.
Ja, genau. Ja, es ist ja so, dass sie ja dann sagt zu der Philippa, dass sie noch wieder in das Loch möchte, woraufhin sie meint, dass das gar nicht in Frage kommt. Und dann erzählt sie dann aber so ein bisschen hier und da und ich weiß nicht mehr genau, was sie dafür für Gründe nennt, aber sie sagt, sie muss definitiv in dieses Loch, ist ja auch am Rumweinen und dann sagt Philippa ihr da dann auch zu und dann sehen wir ja, dass sie ja auch hinfährt. Dann kommen sie an, klettern unten rein und jetzt kommt das, du hast es gerade erwähnt, dieser Moment, da ist natürlich alles mit Plan verdeckt, da ist ja auch die Spurensicherung drin gewesen und sie sagt dann auch, das sieht so anders aus, als wäre ich hier noch nie gewesen. Und dann meint Philippa, so Liz, erzähl jetzt so um den Dreh, woran erinnerst du dich? Und dann fängt sie an zu erzählen und jetzt sehen wir wieder eine Rückblende und jetzt, ich hatte das eben gerade schon vorgegriffen, aber jetzt sehen wir diesen Moment wieder, dass unten die Männer miteinander noch reden, kurz bevor Mike gehen wollte und sie jetzt den Schlüssel aber rausholte, um das Tor, die Luke abzuschließen. Und dann wissen wir ja, was passiert ist, die regen sich jetzt alle auf. Und dann haben wir aber einen Szenenwechsel, den wir vorher noch nicht sahen, dass also die Liz sich in so einem Seitenraum versteckt hat und hat den Schlüssel in ihren Schuh gesteckt. Also hat völlig bewusst und wissentlich alle drei eingesperrt.
Genau. Eine ganz blöde Situation. Also sie hat aus einer Kurzschlussreaktion eine Entscheidung getroffen. Und das Problem ist, je länger sie jetzt wartet, je unangenehmer wird das. Im Endeffekt hätte sie ja sofort, wenn alle schlafen, leise hochklettern können und die Luke wieder aufsperren.
Das stimmt.
Sie hätte zwar erwischt werden können, ja, im Endeffekt hätte sie das aber schnell rückgängig machen können. Aber in dem Moment, glaube ich, ist sie einfach, da schlägt das Ego wieder durch. Also ich glaube tatsächlich, dass Liz generell, ich sage es mal, Tendenzen zu einer psychischen Krankheit hat. Welche möchte ich nicht klar diagnostizieren, aber sie ist nicht psychisch gesund. Und zwar nicht durch das Trauma, was sie erlebt hat, sondern einfach, sie handelt ja auch schon so. Sie ist ein purer Egoist. Sie interessiert sich nur für das, was sie möchte. Und wie sie da rankommt, ist ihr egal. Also sie nimmt dafür auch alles in Kauf. Dass sie das so, wie es gelaufen ist, nicht wollte und vielleicht auch nicht abgesehen hat, weil sie einfach sehr naiv und kindlich denkt, ja, was ja auch dieses kindliche Verhalten, dieses Trotzverhalten, ja, und dieses Impulsive darstellt, dass sie das nicht gewollt hat, glaube ich, absolut. Aber sie hat auch überhaupt nicht damit umgehen können. Sie hätte jederzeit reinen Wein einschenken können, ja, hätte damit aber riskiert, dass Mike sie hasst, und das wollte sie nicht. Und deswegen war ihr da jedes Mittel auf der einen Seite recht, dass sie kriegt, was sie möchte. Auf der anderen Seite, also das kommt wie so eine gespaltene Persönlichkeit rüber, ne?
Ja.
Finde ich ziemlich schwierig einfach, ne?
Ja, aber es klingt logisch, was du gesagt hast, ja. Es ist ja so, dass sie ja dann gemeinsam dort herumvegetieren und ja dann plötzlich jemanden auffällt, dass das Wasser nicht mehr läuft. Also da sollte wohl Wasser gelaufen sein, wir haben es nie gezeigt, aber sollte wohl. Und das würde nicht mehr funktionieren. Und dann ist es so, dass sie jetzt ihr Wasser aufteilen, also alles, was sie an Getränken haben. Und dann erzählt ja dann auch der Jeff, was halt passiert, wenn wir Getränke, wenn uns das Trinken ausgeht. Also dass halt dann irgendwann fällt es schwer, uns zu bewegen. Dann hat man irgendwie auch Hörschwierigkeiten. Dann wird und auch also praktisch der Sicht eingeschränkt. Und dann würde man halt irgendwann sterben, ne? Und dann sagt er dann die Frankie, wie lange das denn dauert. Ja, das sind 3 bis 4 Tage und dann ist vorbei. Und dann fängt ja dann die Liz an zu weinen, weil sie das ja jetzt wirklich ganz schlimm findet. Ich denke mir so, Mädchen, du hast doch den fucking Schlüssel. Also du bist doch gar nicht in dieser Situation. Sie ist aber diejenige, die jetzt weint deswegen. Die anderen trösten sie sogar. Frankie und auch Mike gehen zu ihr und sagen, pass auf, wir werden schon gerettet und mach dir keine Gedanken. Und außerdem in der Woche sitzen wir im Pub und dann reden wir darüber und lachen. Ne, so um den Dreh.
Mhm, genau, ja.
Ja.
Da könnte man jetzt natürlich noch eine andere Theorie einwerfen in dem Fall. Bei Menschen mit einer sehr stark ausgeprägten Persönlichkeitsstörung kann es natürlich sein, dass die eine Persönlichkeit handelt und die andere Persönlichkeit weiß es nicht. Das heißt, man könnte jetzt natürlich zu Liz Vorteil davon ausgehen, dass sie so einen starken Knacks hat, dass sie in dem Moment selber total vergessen hat, dass sie eigentlich schuld an der Situation ist, weil sie einfach ihre Persönlichkeit switcht. Das ist aber wirklich weit hergeholt, also weil dazu passt der Rest ihres Verhaltens nicht. Ich kann es selber nicht interpretieren. Ich glaube nicht, dass sie es spielt auf der einen Seite. Ich weiß es nicht. Ist ganz schwer einzuschätzen.
Okay. Ja, es ist so, dass sie Philippa erzählt, dass ob sie denn jemals so geliebt hat oder so wild auf jemanden war, dass sie halt alles tun würden und alles zulassen würden, so um den Dreh. Und dann haben wir dann auch diesen Szenenwechsel, dass Mike auf einmal sich doch plötzlich zu ihr hingezogen fühlt. Also ich weiß nicht warum, also das ist zumindest jetzt dann wohl der Fall. Vorhin wissen wir ja noch, hat er ja noch so herablassend gesagt, mach das Licht aus, als sie ihm die Decke so aufgeschlagen hat. Und jetzt ist es so, dass sie sich halt doch nähern. Ne?
Genau.
Also warum ist das so? Hat jetzt einfach Mike gedacht gehabt, komm egal oder wie? Oder hast du da eine Erklärung für?
Also im Prinzip könnte man jetzt mit einem Zitat aus Das Schweigen der Lämmer kommen, wir begehren, was wir jeden Tag sehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, du kannst dieses Gefühl nicht nachvollziehen, wie sich die Leute fühlen in so einer extremen Situation.
Ja.
Da reagiert auch jeder anders. Und es könnte halt definitiv sein, also ich würde mir jetzt von meiner Seite aus denken, ich wäre auch so ein Mensch, der Anschluss sucht.
Hm.
Dann Geschichte alleine dasteht und natürlich in dem Moment ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen soll, damit man sich so ein bisschen sicherer fühlt. Und es könnte durchaus sein, dadurch, dass sich ja da eben so eine Pärchenbildung auftut, dass der Mike halt jetzt sagt, okay, gut, dieses ständige Abseits und so bringt nichts und so und vielleicht auch einfach nur, um die Angst zu vergessen.
Das wäre möglich, ja.
Ich glaube, dass es ganz menschlich ist, dass man sich da eher zusammenschließt. Ich glaube, auch wenn du Leute einsperrst, die sich auf den Tod nicht riechen können, dass, also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder bringen sie sich alle gegenseitig um, oder sie versuchen zusammen einen Weg zu finden, weil du halt einfach zusammenhalten musst.
Ja, klar, das stimmt.
Es ist überlebenswichtig, auch in der Gruppe zu sein für einen Menschen.
Ja, wir begehren, was wir jeden Tag sehen. Also ich habe eine Kollegin, die ist, glaube ich, so 60. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die begehre. Es wäre mir jetzt tatsächlich neu.
Aber jetzt guck doch mal. Wenn du jetzt jeden Tag ein Schokotörtchen siehst, irgendwann wirst du es doch essen, oder?
Ist das jetzt metaphorisch gesprochen? Geht es jetzt um ein Mädchen, um eine junge Frau?
Nein,
oder?
Jetzt tatsächlich das Schokotörtchen. Nein, nein.
Ach so, okay.
Oder keine Ahnung. Mir geht es zum Beispiel oft so, kleiner Funfact, mir geht es zum Beispiel oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendeinem Laden vorbeigehe oder irgendwo Schuhe sehe, die mir voll gut gefallen. Ja, ich weiß schon, das Klischee Frauen und Schuhe.
Ja.
Und ich weiß aber, ich kaufe mir die Schuhe nicht, weil sie sind mir zu teuer oder sie passen zu nichts in meinem Kleiderschrank. Aber ich finde diese Schuhe so geil. Dann kompensiere ich diesen innerlichen Verlust, dass ich mir die Schuhe nicht hole, kompensiere ich damit, dass ich viel drüber rede, dass ich diese Schuhe toll finde.
Ja, ja, okay, das verstehe ich. Das
könnte man als weiteste Anekdote irgendwie in diese Richtung.
Ja, es ist halt so, dass die beiden sich halt näher kommen und machen ja dann auch sehr doll miteinander rum. Das geht ja dann auch so weit, dass sie sich ja gegenseitig die Hose öffnen auch. Und dann kommt aber Jeff dazwischen, macht die Musik aus und unterbricht die beiden und sagt, Liz geht es nicht gut, schon die ganze Zeit nicht. Liz ist tatsächlich am Kotzen, ununterbrochen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sieht man in Filmen oft, dass in so völlig zugeschissenen, uralten, abgefuckten Klos, die mit dem Kopf drin hängen und die Hände sogar auf der Klobrille haben. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, ich find's auch immer wieder ganz surreal.
Ja, also das zeigt doch eigentlich eher immer, okay, es ist ein Film, weil kein Mensch würde doch in so ein Klo den Kopf reinhalten und die Brille anfassen. Das wird doch kein normaler, gesunder Mensch machen, oder?
Das Thema ist ja auch, du bist in einem riesigen Bunker, dann kotze ich doch lieber in irgendeine Ecke.
Ja, bevor genau.
Ich bin schlepp. Also ich muss ja sagen, selbst wenn mir zu Hause schlecht wird und das ist hier eine Toilette, die geputzt wird, die ich selber benutze, selbst da muss ich sagen, okay gut, wenn ich jetzt, also selbst da habe ich so meine Problemchen, ne?
Das ist richtig. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst, ja. Also ich weiß leider nicht genau, wo das ist, aber es geht irgendeinem Film, da habe ich das auch gesehen, dass also wirklich dann der Kopf reingesteckt wird. Und das ist aber so ein Klo wie à la Saw, weißt du, wo man sich so denkt, oh mein Gott, geh doch da weg, Mensch, fass das doch nicht an, weißt du.
Aber kein Wunder, dass die Leute kotzen, ne?
Ja, das stimmt, ja. Wenn nicht sowieso schon, dann deswegen, ne?
Ja.
Okay, naja, jedenfalls ist es so, dass die Liz ja aber auch völlig unbeeindruckt davon ist, dass Frankie halt am Kotzen ist, ne? Also sie erzählt, ach, er ist so ein guter Küsser und hätte es nicht gedacht, ich dachte, er wäre so soft, aber er küsst eigentlich schon recht hart und gierig noch dazu. Das erzählt sie ihr so, während die Frankie am Kotzen ist, also ihr geht's halt schlichtweg schlecht, ne?
Ja, das ist das, was ich gemeint habe, sie ist total egoistisch, das interessiert sie.
Genau. Und dann ist ein Szenenwechsel. Sie sind eigentlich es ist nachts am Pennen. Wahrscheinlich haben Mike und Liz es jetzt getrieben miteinander, weil die liegen nebeneinander. Aber alle schlafen. Und sie steht dann auf, geht zu ihrem Schuh und kippt den Schuh um und dann kommt der Schlüssel raus und den guckt sie an. Man weiß ja nicht, was sie jetzt eigentlich geplant hat, ne? Weil sie nämlich zu Frankie geht und sieht auf einmal, dass die da am Boden liegt, also aber komisch am Boden liegt und schreit. Jeff wird wach, geht hin und wir sehen, dass die Frankie blutbeschmiert ist im Gesicht. Keine Ahnung, wo das ganze Blut herkam. Also ist sie gestürzt? Hat sie Blut gekotzt? Also wissen gar nicht, was mit ihr passiert ist, ne? Aber sie ist blutig im Gesicht. Ja, und es ist halt offensichtlich tatsächlich, dass sie tot ist. Ja, sie ist gestorben aufgrund des Ganzen hier und Jeff drückt sie ja an sich, weil er ja wohl dann doch schon sehr viel mehr für sie empfindet, als man meint. Das ist also nicht nur eine Vögelei auf gut Deutsch. Und Mike ist ja auch entsetzt, ne? Sagt ja also auch, das ist ganz schlimm, aber hör auf, sie anzufassen, lass sie in Ruhe, leg sie hin. Und Liz ist natürlich auch geschockt, ne?
Also ich bin der Meinung, dass Liz tatsächlich aufsperren wollte, weil sie hat jetzt gekriegt, was sie will. Scheinbar ist es ja bei ihr in ihrem in ihrer Realität auch so, ja, jetzt haben wir einmal gevögelt, jetzt heiraten wir dann. Sie wollte tatsächlich aufsperren, hat dann ja aber irgendwie Licht gesehen oder sowas und ist deswegen zu Frankie gegangen. Und dadurch, dass ja danach auch eben bei der Obduktionsszene, das sehen wir ja jetzt im Anschluss dann bei Frankie, rauskommt, dass sie auch Bulimie hatte, es ist natürlich schon so, wenn du dich regelmäßig übergibst, ist natürlich dein gesamter Rachenraum, deine ganzen Organe sind geschädigt. Ich denke, sich da so lange zu übergeben, bis du tatsächlich Blut kotzt und stirbst, ist da nicht mehr weit weg von.
Ja, okay, okay.
Ja, generell, also man sieht ja auch, sie ist sehr dünn und du hast ja nicht viel Kapazität und das war ja am 10. Tag, wird gesagt. Also genau. 10 Tage sind die da unten, ohne wirklich viel trinken und essen. Ich meine, man sieht ja auch dann immer mehr, wie das Essen halt auch vergammelt und alles, dass da dann einfach das Immunsystem, wenn du das nicht gewöhnt bist, ja, dass das Immunsystem schwach wird und
ja,
einfach sehr schnell deinem Ende entgegengehst, das ist natürlich sehr plausibel. Also mich wundert es, dass sie 10 Tage so überlebt haben, sage ich dir ganz ehrlich.
Aber es ist natürlich aber auch schon ein absoluter Wahnsinn und ein Irrsinn, wenn man bedenkt, dass sie die halt völlig absichtlich da unten einsperrt und den Schlüssel hat und gleichzeitig das ja aber auch sich selbst antut, das Einsperren dort. Also das ist doch unfassbar.
Das ist eben das, wo ich sage, ich bin mir sicher, dass sie sehr, sehr krank ist. Und das ist das, was den Film für mich so gut gemacht hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich fand den so schrecklich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe diesen Film damals gesehen, ich fand den so brutal und so schrecklich, einfach wegen diesem psychischen Mindfuck, der da drin steckt.
Ja, ja. Ja.
Das hat mich so gecatcht bei dem Film, weil ich kenne keinen, der vergleichbar mit diesem Thema so umgeht.
Mhm.
Ihre Art dann eben auch zum Schluss, wenn sie die Story fertig erzählt hat, diese eiskalte, berechnende Art, das jagt mir ein kaltes Grauen über den Rücken.
Ja, ist richtig, ja. Es ist ja so, dass die ja mittlerweile miteinander auch dann streiten die ganze Zeit. Also der Jeff, der ist ja auch dann schwer auf Liz eingegangen, um sie ja dann jetzt zu beschuldigen, dass das alles ihre Schuld, dass das alles ihr Verdienst hier. Und sie sagt ja dann auch, dass sie dafür nichts kann. Sie hatte die Idee hier unten, ja, aber sie ist doch nicht schuld, dass sie jetzt tot ist. Ich meine, natürlich ist sie schuld, ne, das wissen wir ja, aber das wissen natürlich die Männer nicht, ja. Aber trotzdem macht sie ja dann irgendwann auf einen, oh, ich habe uns alle umgebracht und ich habe uns alle umgebracht, obwohl sie den Schlüssel immer noch hat, ne?
Ja, spätestens jetzt hätte sie halt reinen Wein einschenken können, aber macht sie
nicht. Naja, jetzt ist es natürlich schwer, jetzt ist es natürlich besonders schwer, jetzt ist jetzt eine schon von denen umgekommen, also jetzt zu kommen und sagen, hier Leute, ich habe den Schlüssel, ist dumm gelaufen, das geht natürlich nun auch nicht mehr.
Ich habe da irgendwo einen Schlüssel gefunden, vielleicht passt der ja.
Das hätte man machen können, das stimmt, also so hätte sie wirklich schon von Anfang an rauskommen können. Sie hätte vielleicht sagen können, Leute, da ist irgendein Schlüssel oder ist, was ist das da hinten? Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte man ihr nicht anhängen, dann wären sie raus. Vielleicht hätten die irgendwie eine Vermutung, okay, aber das könnte man ihr halt nicht anhängen, ja. Okay. Naja, jedenfalls ist es so, dass sie ja dann auf Jeff einmaulen und sagen, er soll sie gefälligst in Ruhe lassen, du Wichser. Und dann setzt er sich irgendwo hin und dann meint er dann auch, hier, sorry, ich habe überreagiert, aber ich habe halt wahrscheinlich einfach schlichtweg, ich sehe schon Gespenster oder sowas. Woraufhin der Mike ihm dann das letzte Getränk gibt, ne, hier ist unser letzter Schluck, nimm es. Und da bedankt er sich auch, bricht dann halt schon fast zusammen, also völlig entkräftet. Und dann meint dann die Liz in der nächsten Szene, sie muss Mike was sagen, nimmt ihn ja dann auch mit zur Seite und sagt, Mike, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Und dann meint er dann auch, I'm sorry, also tut mir leid. Und dann meint er, was ist denn jetzt sorry? Du kannst da nichts für. Doch, ich muss dir was zeigen. Ne? Und dann meint dann Mike wieder so, komm, du solltest dich hinlegen. Wir brauchen Ruhe. Und dann meint sie, Mike, ich möchte dir aber etwas zeigen. Es ist wichtig. Ich muss dir was sagen. Okay, sie hat den Schlüssel in der Hand, das wissen wir. Und sie will ihm jetzt den Schlüssel zeigen. So, und dann ist aber gleichzeitig, während sie ihm den Schlüssel zeigen will, greift der Jeff hinten nach einer letzten Dose Cola. Das macht er auch relativ heimlich. Und die öffnet er und hört, und die beiden hören aber jetzt, dass er sich diese Dose aufmacht. In dem Moment, wo sie ihm den Schlüssel zeigen will. Mike ist aber jetzt nicht mehr konzentriert in dem Moment, sondern guckt auf Jeff und sieht, dass er da mit dieser Cola-Dose jetzt dort hantiert, woraufhin er ausrastet, so um den Dreh, du Schwein! Und dann meint aber dann Jeff, nee, ich wollte es teilen. Und er greift ihn an. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen sehr gestaged, das Ganze. Also ihn jetzt hier wirklich sowas anzugreifen, finde ich ein bisschen zu sehr gewollt. Ne? Sie wollten jetzt irgendeinen Grund finden, dass er ihn umbringt. Aber das war mir absolut, absolut unglaubwürdig. Also das habe ich nicht abgenommen.
Findest du das unrealistisch?
Völlig.
Du hattest noch nie richtig Durst.
Das hatten wir vielleicht alle noch nie richtig, ne? Und Durst hatten wir schon alle, aber noch nicht in dieser Situation. Das würde ich sagen, waren wir alle nicht. Aber er hat die Dose ja jetzt nicht einfach schnell weggeäxt. Weißt du, dann würde ich das ja noch verstehen. Er hat ja nur mitbekommen, dass er sie öffnet. Ne? Also dann direkt auf ihn zuzuraten. Also ich meine, so von seiner Körpersprache her, die Jeff halt so währenddessen an den Tag gelegt hat, könnte man schon meinen, dass er sie verarschen wollte. Ne? Dass er sich das jetzt alleine wegexen wollte tatsächlich. Aber das Pfft-Geräusch der öffnenden Dose hat ihn halt verraten. Aber das wissen die beiden ja nicht, dass er das jetzt vielleicht wegexen wollte. Also dann so ihn anzugehen, weißt du, ohne ihn zu Wort kommen lassen, das ist für mich zu arg gestellt. Also das passt, funktioniert bei mir nicht.
Also die Dose hatte er ja versteckt. Das ist mal das Erste, weil sie hatten ihre Vorräte ja alle auf einen Tisch gelegt. Die Dose hat er versteckt. Das ist mal das Erste.
Okay, stimmt. Also
wollte er sie natürlich nicht teilen, ja. Du musst auch überlegen, wenn du in so einem Überlebensmodus bist, jeder ist sich selbst der Nächste. Du weißt nie, wie du in so extremen Situationen reagierst und wie stark dein Überlebenswille ist. Es gibt natürlich Leute, die aufgeben. Ja, es gibt ja auch genug Situationen, wenn du sagst, in Filmen zum Beispiel Leute, auf die mit einer Waffe gezielt wird. Wie verhalten sich Leute? Manche gehen auf Angriff, manche sinken auf den Boden und machen einfach gar nichts mehr, stagnieren vollkommen. Manche versuchen zu flehen und zu betteln. Ja, also jeder reagiert komplett anders in einer lebensbedrohlichen Situation. Und wenn du kurz vorm Verhungern und Verdursten bist, klar schaust du, dass du überlebst. Dir ist der andere vollkommen egal, ja. Also ich kann die Reaktion verstehen, wenn ich sage, ich bin da kurz vorm Abnippeln, ja, und der andere zieht da irgendwo eine heimlich versteckte Dose mit einem Getränk raus. Ich würde ja auch voll rot sehen, ja. Also ich finde die Reaktion tatsächlich sehr realistisch dargestellt, weil du einfach in so einem kompletten Wahn bist in dem Moment. Du registrierst dir gar nicht, was du tust, und du siehst ja auch, wie das gefilmt ist. Siehst du ja Mikes Gesicht quasi von der Kamera von unten nach oben gefilmt, und du siehst ja auch, wie er dann zum Schluss die blutigen Hände hebt und wie er gar nicht glauben kann, was er gerade getan hat.
Das stimmt.
Also
der
ist ja komplett im Wahn, ja. Und du machst sowas nie bewusst und absichtlich, sondern du reagierst einfach, weil du bist in einem extremen Überlebensmodus.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass er ja aber zu ihm rennt und ihn angreift, sondern es ist ja auch, dass er ihn zu Boden ringt. Sondern es ist ja auch, dass er seinen Kopf nimmt und ihn auf den Boden schlägt. Also, dass er ihn wirklich, wirklich umbringt hier. Und es ist ja nicht nur, dass er ihn angegriffen hat, weißt du, und er fällt dumm, sondern er schlägt seinen Kopf mehrfach auf den Boden. Und das finde ich einfach stichweg übertrieben. Aber okay, gut, es ist, wie es ist. In der nächsten Szene ist es hier aber so, dass sie ja dann gemeinsam, also natürlich ist Jeff jetzt auch umgebracht, also tot, er hat ihn umgebracht, das kann nicht sein, konnte ich nur, das wird mir jetzt klar. Und sie sitzen gemeinsam in so einem Eck, und dann meint die Liz, weißt du, wenn wir uns jetzt gegenseitig hier einfach schnell die Pulsadern aufschneiden, haben wir es doch schnell geschafft. Dann brauchen wir es nicht mehr ertragen hier. Und dann will sie sich umbringen. Und dann sagt er doch aber auch, nein, Liz, ich brauche dich. Ich kann das nicht ohne dich, dann wäre ich alleine. Und was soll das denn? Wollte sie das damit erreichen? Weil sie hat doch nicht wirklich vorgehabt, sich umzubringen jetzt, oder? Ich meine, mit dem Schlüssel in der Tasche, ne?
Das ist eben das, was ich auch nicht weiß. Macht sie das jetzt kalkuliert, weil sie weiß, wie er reagiert?
Ja.
Meint sie das echt ernst? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist sie einfach in dem Moment, vielleicht hat sie vergessen, dass sie den Schlüssel hat.
Ah, das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht.
Ich kann das nicht einschätzen. Das wäre halt jetzt wieder das Thema, was glaubt man, wie krank sie jetzt wirklich ist oder was für eine psychische Erkrankung sie hat. Je nachdem könnte das eine oder das andere der Fall sein. Ne? Ich interpretiere es nicht so, dass sie auf diese Reaktion von ihm hofft, sondern ich interpretiere das wirklich so, dass sie das ernst meint. Also ich bin voll Überzeugung, dass sie in dem Moment wirklich vorhatte, sie umzubringen. Und das finde ich halt so paradox, weil sie in dem Moment quasi sagt, sie stirbt aber mit ihm zusammen. Also sie hat erreicht, was sie möchte, sie ist mit ihm zusammen und sie gehen beide zusammen aus dieser Welt, ja, okay, weil es ihr einfach zu unangenehm wäre, ihm jetzt den Schlüssel zu geben.
Ja.
So, sie nimmt das für sie den Weg des geringsten Widerstandes. Sie muss sich nicht outen in dem Moment, ja, sondern sie macht halt einfach Schluss.
Ja. Jedenfalls ist es so, dass sie mit ihm ja dann gemeinsam dann schläft. Also die pennen miteinander, also sie schlafen. Und dann wird sie wach, klettert die Leiter nach oben und öffnet die Luke. Schlüssel rein, dreht um, macht's auf.
Er hat ihr gesagt, er liebt sie.
Ah ja, genau. Aber das hat er, glaube ich, aber auch nur so gesagt. Ich glaube nicht, dass er es ernst meint.
Nee, in dem Moment, ich glaube, es fühlt sich für ihn so an. Aber es ist natürlich nicht echt. Aber du merkst halt in ihrer, das finde ich so gut geschauspielert in dem Moment, du siehst halt wirklich, wie sehr sie das berührt. Und das finde ich richtig gut von der Mimik einfach geschauspielert. Und genau deswegen macht sie die Luke ja auf. Weil sie jetzt denkt, sie verliert ihn nicht mehr.
Ja, das ist richtig. Ja, genau, also die Luke ist offen. Er ist plötzlich wach und sagt, wie hast du das gemacht? Sie ist ja oben, er ist unten, ne? Und dann meint sie, ja, ich habe den Schlüssel benutzt. Den hatte ich schon die ganze Zeit. Ne, einfach so, mal so nebenbei so gesagt.
Ja.
Und dann meint er, den hast du die ganze Zeit. Sagt sie, ja, aber ich konnte es dir ja nicht sagen. Ne? Wie hätte ich es dir sagen sollen? Und dann meint er, ich habe meinen besten Freund umgebracht. Für eine Dose Cola. Und deine beste Freundin ist tot. Und dann merkst du natürlich, wie er dann irgendwann völlig ausrastet. Ne? Also er ruft ja dann im Englischen, you fucking bitch, you fucking motherfucking bitch. Und wie er da abgeht. Und dann will er ja dann auch hoch. Also ich gehe auch davon aus, er wird sie umbringen, wenn er sie erwischt. Ne? Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Er rennt ja, weißt du, das Problem ist halt, er nutzt halt diese klapprige, alte, abgefuckte Leiter, die er schon sowieso immer nur so in ihren Schrauben hängt. Und da ist er halt zu schnell drauf und die löst sich halt jetzt, während er zu ihr hochklettert. Und dann ist er dann halt fast ganz oben, aber dann reißt die Leiter und dann fällt er zu Boden und dann wird er halt auch noch von dem Stück, das er ja mitreißt, dann aufgespießt. Und dann ist er dann selbst gekillt. Und dann kommt ja der Anfang, ne? Dann kommt ja der Anfang, dass er ja jetzt an der Schule antanzt, ne? Genau. Den wir ja gesehen haben.
Er hat halt in dem Moment, er steigert sich so rein, dass er voll den Adrenalinkick kriegt. Dadurch ist er eben mit so viel Schwung dabei, ja, weil er sich gar nicht mehr kontrollieren kann. Er ist vollkommen im Wahn.
Ja.
Und das, ich habe mich an der Szene lang aufgehangen, weil ich mir gedacht habe, die Leiter, die, ich weiß nicht, dieses Stück Metall durchbohrt doch gar nicht so tief die Brust, dass es ihn gleich killt.
Nein, das ist auch gewollt.
Ja, du musst überlegen, du bist da seit 2 Wochen drin, du hast kaum was gegessen, kaum was getrunken, dein gesamtes Immunsystem ist auf Low Level. Du verreckst sofort an irgendwas. Du hast einfach keine Kapazität, dass dein Körper noch irgendwie kämpfen kann. Dein Körper gibt dir sofort auf. Und deswegen, ich habe mich jahrelang an der Szene aufgehangen, bis ich mir gedacht habe, eigentlich ist es doch recht realistisch, weil du bist ja schon fast tot. Du hast ja schon gar keine Kraft mehr. Und ich verstehe auch, sie sieht es von oben ja und sie bricht ja zusammen. Also du merkst wirklich, du siehst auch wirklich, das muss ich immer wieder sagen, dieses Schauspiel finde ich super dargestellt. Sie erklärt ja in dem Moment auch, sie hat das Gefühl, ein Teil von ihr ist gestorben und man sieht das auch richtig. Also das hat sie wirklich dargestellt. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass sie das jetzt wirklich so fühlt, wie sie es erzählt. Eine Sache verstehe ich nicht. Wenn ich wirklich so obsessed mit jemandem bin, also ich meine, das ist ja keine Liebe, was sie fühlt, das ist ja eine reine Obsession auf den Typen. Wenn sie das wirklich so fühlt, dann würde ich mich danach umbringen und nicht weiterleben wollen.
Ja, das stimmt, ja.
Das, was für mich nicht in den Ding reinpasst, weil ich kann alles gefühlstechnisch irgendwie nachfühlen, ja, und ich verstehe das, was sie sagt und wie sie handelt, verstehe ich auch in ihrem Wahn, ja. Aber in dem Moment würde ich mich doch umbringen.
Hast du schon, verstehe ich schon, was du meinst, ja. Es ist ja so, dass nachdem er ja dann dort gestorben ist, sind wir ja jetzt wieder zurück bei Philippa und Liz in der Höhle. Und, oder in dem Bunker, meine ich. Und dann ist es so, dass sie sagt, dass sie das alles nochmal beim im Präsidium auf, also wiedergeben muss. Fürs Protokoll halt natürlich für den Bericht. Und dann meint sie, nee, das werde ich nicht nochmal erzählen. Und dann dachte, das musst du nochmal erzählen. Nö, das habe ich jetzt ihnen erzählt, aber nochmal erzähle ich es nicht. Also sie weigert sich, das zu erzählen. Und dann kommt plötzlich die Polizei oben an, ne, und sagt dann auch, Mensch, Philippa, was treibst du dich hier rum mit dem jungen Mädel? Und dann meint ja dann auf einmal Liz plötzlich, Hilfe, Hilfe, ich bin so froh, dass sie da sind. Sie wollte mir wehtun. Und jetzt fängt der Film an, für mich wirklich völlig aus der Bahn zu laufen, weil jetzt glaube ich das alles überhaupt nicht mehr. Was wollte sie denn bitte jetzt dem Kollegen von Philippa verkaufen, was sie mit ihr hier unten vorhatte? Sie ist eine Ärztin, also was versucht sie ihr jetzt hier anzuhängen? Und der Polizist, der glaubt ihr sogar und sagt sogar zu ihr, du stehst ganz schön in der Scheiße. Und dann kommt noch die Info dazu, dass sie jetzt Martin gefunden haben. Er hat sich umgebracht. Und jetzt haben wir die Rückblende wieder von vorhin. Ne? Ich habe ja gesagt, an diesem Damm. Das heißt, er ist zu Boden gegangen und hat geweint, weil er das so schlimm fand, was sie ihm angetan hat. Sie versucht, ihn zu trösten. Und jetzt haben sie uns nur mit dem Kamerawackeln versucht zu verkaufen, dass sie ihn umgebracht hat. Aber weil die Kleine hier gerade mal 1,53 ist, würde ich mal schätzen, und eher 1,85, konnten sie uns das aber nicht glaubwürdig verkaufen, dass sie ihn dort wirklich runterstoßen konnte. Und deswegen haben sie uns das halt einfach mit einem Kamerashake dann jetzt dargestellt. Aber dass sie eigentlich keine Chance der Welt gehabt hätte ihm gegenüber, das müssen wir jetzt halt einfach so hinnehmen. Ne? So, und dann, was sie aber auch noch machen musste, allerdings nachdem sie ihn umgebracht hat, auf die Idee kam sie ja jetzt erst, sie musste ihm auch noch den Schlüssel zugesteckt haben zu der Luke, damit sie ihm jetzt eindeutig zeigen, er ist derjenige, der es gemacht hat. Aber sie hatten ihn ja aber schon zwischenzeitlich im Verhör. Warum sollte er nach dem Verhör den Schlüssel einstecken und sich dann bei ihr zu Hause in der Nähe das Leben nehmen? Also, welcher Polizist sagt denn da, guilty as shit, wie er das im Englischen sagt, also so schuldig, wie man nur sein kann, dass das gestaged ist, ist doch von der anderen Straßenseite aus sichtbar. Also da kann sich doch nun wirklich keiner hinstellen und sagen, okay, case closed. Sag mal ehrlich.
Naja, auf der einen Seite denke ich mir, da ist wieder der Weg des geringsten Widerstandes. Ja, es brauchen wir keine Gelder mehr ausgeben, um zu ermitteln. Ja, ist doch schön.
Ja, gut. Natürlich geht man nach den Beweisen. Das ist schon richtig. Ja. Aber wir haben ja zusätzlich jetzt noch die Aussage von Philippa. Und ich würde jetzt mal nicht meinen, dass keine Sau dort in dem gesamten Gebiet ihr jetzt als Ärzte nicht glaubt, was Liz ihr gerade erzählt hat.
Konfrontationstechnik bei so starken Traumata ist halt nicht anerkannt, ja. Also in dem Moment, wo Liz gesagt hat, sie möchte in den Bunker und sie gesagt hat, ja, das kommt auf keinen Fall in Frage, hat sie eigentlich als Ärztin richtig oder als Therapeutin, Psychologin richtig gehandelt, weil Konfrontation ist eigentlich nicht gut, ja. Das ist mal das Erste. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch, wie gesagt, tief in der Scheiße stecken, ja, was allerdings jetzt keine Folgen nach sich zieht, weil sie ist immer noch anerkannt und wird schon wissen, was sie da macht, ja. Auf der einen Seite hast du recht, sie ist, in ihrer Aussage sollte man ihr mehr Glauben schenken als einem Kind. Auf der anderen Seite reden wir immer noch von dem Kind, das eine sehr reiche Familie hat. Du weißt nicht, welche Gelder wohin fließen, ja. Da lässt man auch gern mal auch als Polizist vielleicht 5 gerade sein, wenn man da irgendwelche Spendengelder bekommt oder sonstiges, ja, das ist ja jetzt nichts, was...
Ja gut, aber das ist jetzt aber sehr weit hergeholt, ne, dass die Polizei jetzt hier geschmiert wird, das, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen wollen.
Ja, es könnte eine mögliche Erklärung sein, ne, also das ist ja das Schöne, du hast in dem Film so viele Interpretationsmöglichkeiten, da kommst du gar nicht mehr aus. Man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, dass Martin sich umbringt, weil er schuldig ist. Punkt Nummer 1. Klar, warum bei Liz in der Nähe? dann, wenn er den Schlüssel nach dem Verhör einsteckt, dann ja wahrscheinlich, um ihn zu beseitigen. Das heißt ja aber, er müsste den Schlüssel ja eigentlich nicht mehr bei sich haben, wenn er sich tatsächlich umgebracht hat und es nicht spontan passiert ist.
Und Martin, ich muss aber auch sagen, Martin hat ja aber auch schlichtweg keinen Grund, sich umzubringen, weil er laut ihrer Geschichte die Luke doch geöffnet hat und ist danach gegangen. Warum jetzt die drei anderen tot sind, damit hat Martin doch nichts zu tun.
Exakt.
Also es sei denn, die sind zwischenzeitlich schon tot gewesen jetzt, bevor er die Luke geöffnet hat. Naja gut, okay, dann ja schon, weil er hat sie ja nicht wieder rausgelassen, okay. Aber der geht doch nicht mit dieser Art, die er an den Tag gelegt hat, bei dem Verhör, absolut glaubwürdig, geht er doch nicht raus, um dann im Nachhinein zu sagen, ach Gott, ich bin so schuldig, ich muss mich umbringen, steck aber noch den Schlüssel für die Luke ein noch und dann gehe ich zu ihr nach Hause und kill mich dann aber in der Nähe ihres Hauses.
Das ergibt keinen Sinn. Das nächste,
also, ja.
Wie hat sie es eigentlich geschafft, ihm den Schlüssel unterzujubeln?
Ja genau, weil sie hat ihn ja aus Affekt umgebracht. Das war ja jetzt eine kurzfristige Idee, die sie ja hatte. Wie ist das passiert mit dem Schlüssel dann? Den hatte sie ja nicht mit. Also, es sei denn, sie muss ihn, nachdem sie ihn umgebracht hat, nochmal aufgesucht haben im Wasser. Also, und dann, also ja gut, ich meine, das ist jetzt zu weit hergeholt. Also, jedenfalls wird uns hier jetzt gezeigt, Philippa sitzt an ihrem Wagen, absolut fertig, wissend, wie die Wahrheit ist, was sie getan hat. Und wir sehen Liz an einem anderen Fahrzeug sitzen, völlig ohne Schuldgefühle, ohne Schuldbewusstsein, lächelt mit irgendeinem Polizisten kurz rum und sie gucken sich in die Augen und dann haben wir so, ich habe es vorhin gesagt, wie in Zwielicht diesen Moment, dass sie genau weiß, was sie getan hat, aber es nicht beweisen kann. Und dieses kleine Missstück, kann man ja sagen, dann mit diesem ganzen Scheißdreck durchkommt.
Genau.
Und ja, und das ist halt das Ende der Geschichte, also böses Ende. Sie hat ist ja ein ganz mieses Stück, was sie hier, wie sie hier dargestellt wird, also furchtbar. Damit ist der Film zu Ende. Und ja, ich kann hier aber wirklich nur wirklich loben, wie das Ende dargestellt wurde. Also, weil wir haben ja das Bild von ihr, von den beiden Frauen in Zeitlupe, also ein bisschen in Slow Motion gedreht. Das Bild geht aus und der Soundtrack, der hier kommt, ist unfassbar stimmig. Also richtig gut zu unserer Stimmung in dem Moment, unser Entsetzen. Und gleichzeitig auch, wie das gemacht ist. Also irgendwie werden die Namen mit Taschenlampen beleuchtet. Als sind die in Dunkelheit und Taschenlampen leuchten drauf. Finde ich gut gemacht. Also da war ich vorhin positiv überrascht, weil ich tatsächlich im ersten Moment irgendeinen Happy Rock Scheiß erwartet habe nach dem Ende jetzt. Also wie es ja typisch aus der Zeit ist. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Das muss ich loben. Was also jetzt mein Fazit angeht, wie ich vorhin schon sagte, er ist immer noch ein bisschen lahm erzählt. Er switcht durch verschiedene Erzählversionen und wir wissen nie so genau, wer erzählt das jetzt eigentlich. Ach so, das ist gar nicht der hier was erzählt. Das ist jetzt hier einfach, wie es war. Und er ist ein bisschen kompliziert, gleichzeitig noch ein bisschen ruhig erzählt. Das Ende macht für mich gar keinen Sinn. Also dann müssen alle Polizisten ausgetauscht werden dort in dem Bereich, die ihr das jetzt so abnehmen. Diese Geschichte und der Ärztin kein Wort glauben, warum sollte die da jetzt stehen und jetzt alles vorlügen? Also, das nehme ich nicht ab. Es ist ein interessanter Film mit einem bösen Ende, aber er ist zu lahm und macht für mich dann halt auch, ist für mich einfach zu unglaubwürdig dann am Ende. Also,
ja, klar, ich meine, du hast halt einfach, wie gesagt, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, dadurch, dass er halt sehr wenig aufdröselt und wenn er aufdröselt, dann halt ein bisschen durcheinander. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie nicht auf die dumme Idee gekommen sind, einen zweiten Teil zu machen.
Ja, aber das hätte auch nicht unbedingt gepasst. Ja, das hätte man nicht gebraucht. Ja.
Das hätte erstens nicht gepasst. Zweitens, glaube ich, war der Film tatsächlich, ist der so unterm Radar, dass es sich wahrscheinlich für den zweiten Teil einfach nicht garantiert hat.
Ja, das stimmt.
Ich finde halt die Erzählstruktur von dem Film, du hast schon recht, sie ist langsam und er hat jetzt keine merkbaren Höhen und Tiefen, sondern er wird recht, ja, wie sagt man das, seicht erzählt. Aber genau das finde ich eigentlich passt zur Tonalität des Films, weil das halt einfach es bringt dich nicht aus der Stimmung raus, die der Film erzeugt, finde ich, weil das ist so ein, du bist jetzt nicht angespannt, wenn du den Film guckst, sondern du kannst ihn relativ gut weggucken, hast du ja am Anfang gesagt, das stimmt auch, aber diese bedrückende Stimmung, die du hast, einfach weil du genau weißt, was da passiert ist und dass dieses Mädel einfach so eiskalt ist und dieses Entsetzen, was da ist, das finde ich, das kommt halt durch die Erzählstruktur schon gut rüber.
Okay.
Das sehr starke Höhen und Tiefen, das vielleicht verfälscht hätten.
Okay. Ja, in Ordnung, alles klar. Dann würde ich sagen, das haben wir aber wirklich sehr interessant besprochen. Ich hatte vorhin so beim Schauen so meine Probleme. Ich dachte so, Mensch, wie können wir das eigentlich richtig besprechen, wenn man bedenkt, wie viele zeitliche Unterschiede hier passieren. Ne? Also gut, ich habe auch Triangle besprochen neulich und der ist ja noch um einiges wirrer. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, wie können wir den besprechen? Aber hat der denn auch gut funktioniert?
Die Folge zu Triangle zu hören, war für mich wesentlich einfacher, als den Film zu gucken.
Ja, das glaube ich.
Ich habe den Film, ich glaube, 4 Mal in meinem Leben habe ich diesem Film eine Chance gegeben und habe nach einer Dreiviertelstunde ausgemacht, weil ich konnte nicht mehr. Ich hatte so Kopfweh.
Ja, das glaube ich.
Ich habe den einfach nie verstanden. Und ich weiß noch genau, ich weiß nicht mehr, welcher von meinen Ex-Freunden das war, aber irgendeiner hat mir diesen Film vorgesetzt damals und gesagt, boah, das ist voll der gute Film. Und ich habe den angeschaut und habe bloß gesagt, so, du hast mir 1,5 Stunden meiner Lebenszeit gestohlen. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Aber es ist vollkommener Rotz. So,
ja.
Ich habe diesen Film einfach nicht verstanden.
Ja, okay, ja. Okay, in Ordnung, alles klar. Du, dann haben wir wirklich eine sehr schöne Aufnahme gehabt. Vielen Dank wieder einmal für deine Zeit. 11:30 haben wir jetzt am Abend. Und ja, freue mich, dass das jetzt funktioniert hat. Jetzt hatten wir, nachdem wir jetzt hier über Drag Me to Hell gesprochen haben, das ist ja auch schon wieder einige Wochen her, haben wir es dann jetzt doch endlich geschafft, The Hole zu bequatschen.
Ja, ein langersehntes Projekt geht dem Ende zu.
Richtig, genau so ist es. Alles klar. Ja, du, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne wieder, wie immer, ne? Bist immer gerne willkommen und gesehen hier.
Wir haben ja auch noch was vor.
Helf mir auf die Sprünge gerade.
Ja, wir wollten doch, was war's? Ich glaube, Human Centipede?
Da habe ich doch schon.
Moment, was war's denn letztens? Du hast doch gesagt, wenn es jemand kommentiert, dann besprechen wir das. Was war's denn, Alex?
Ja, das musst du mir sagen.
Oh, hab's vergessen. Verdammt.
Dann kannst du es ja nicht so geil gefunden haben.
Moment, wo ist dein Instagram-Profil? Ich finde das.
Ja, ich erinnere mich, dass ich das irgendwann mal gesagt habe. Ne? Ich habe in irgendeiner Folge gesagt, wenn Jas jemand besprechen möchte, soll man sich melden. Ne?
Task.
Ja, Task war's. Du hast recht. Dann ist das nächste, die nächste Folge ist dann Task mit Justin Long.
Genau.
Die so nächste ist Folge. Es. Ja, genau, den müssen wir besprechen. Doch, das nächste ist Task. Alles klar.
Gut, dann machen wir das.
In Ordnung, dann machen wir das so. Du, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann bis nächstes Mal, ja?
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Oh. Animals can't speak to drivers. But if they could, they would be asking us, telling us by the sounds of it, to put our litter and fruit waste in the bin. Because roadside litter kills an estimated 3 million animals every year. No wonder they sound miffed. So let's lend them a paw. Let's take our rubbish with us and bin it properly. National Highways. And what's that? They said thanks very much.